Zur Feier unserer 25. Be Proud Podcast-Folge haben wir heute etwas ganz Besonderes für euch, denn heute werden die Rollen getauscht. In dieser Folge wird Marco von City Center Weiden-Geschäftsführer Philipp Kaufmann interviewt, der bereits selbst zu Gast in unserem Podcast war. Er selbst hatte die Idee zum Rollentausch und besuchte Marco in unserem Ländli-Lab. Es erwarten euch private Einblicke in Marcos Leben, Erfahrungen aus seiner Gründungszeit, wie es zu Schmidt und Kreative kam und zudem erfahrt ihr, wie sein jetziges Mindset entstanden ist und was ihn bei dessen Entwicklung geprägt hat. Beide sprechen über Rückschläge, Demut und ein Leben in Berufung statt mit einem Beruf. Viel Spaß beim Gespräch zwischen Philipp und Marco.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Marco, hallo, heute mal auf der anderen Seite des Stuhls und des Mikrofons. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, war deine Idee. Ich finde sie super. Mal schauen, was du für Fragen auspackst und mal schauen, ob irgendjemand was über mich überhaupt hören möchte. Das werden wir herausfinden dann.
Ja, absolut. Also, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Mir ist so diese Idee gekommen, weil du jetzt auch schon eine Menge Interviews geführt hast. Und dann habe ich mir so gedacht, vielleicht wäre es ja mal ganz schön, mal den Marco Schmidt von der anderen Seite kennenzulernen, weil er doch sehr, sehr, sehr viele Facetten hat. Das werden wir heute mal versuchen rauszuarbeiten. Vielen Dank, dass du dich darauf einlässt.
Gerne, gerne.
Und ich freue mich auf die nächsten Minuten, Stunden.
Ja, du hast Zeitfenster ist offen.
Genau.
Wir kürzen dann oder splitten dann. Leg los, wie du drauf bist.
Gut, Deutschland spielt morgen, dann ist das okay.
Wir haben Zeit.
Ja. Okay, ja, fangen wir mal direkt an. Wenn man sich über dich informiert, gerade im Netz, stößt man immer wieder auf das Thema Football, American Football. Wer ist denn der Footballer in dir?
Der Footballer in mir ist eine gute Frage. Also Football kommt eigentlich daher, dass wir mal bei uns hier in Oberfichtach einen Verein gründen wollten, das dann auch getan haben. Ich auch gerne aktiv hätte gespielt, was dann nicht geklappt hat, weil ich relativ schnell in der Vorstandsverantwortung war. Das heißt, heute wäre ich wahrscheinlich kein Spieler auf dem Feld, sondern wahrscheinlich leider immer wieder zumindest irgendeiner im Background, der das Ding irgendwie versucht zu wuppen. Würde ich sagen, immer gleich als Vorstand, aber wahrscheinlich wäre ich kein Spieler auf dem Feld, sondern ein Mensch neben dem Feld, okay, wahrscheinlich.
Da gehen wir auch ein bisschen in die Fantasie dann tatsächlich, wenn du das vorwegnimmst. Was wäre denn deine Position? Wärst du eher der Quarterback, so der Takt- und Ideengeber auf dem Spielfeld oder einer von diesen verschiedenen Backs, die den anderen den Weg freiräumen? Wie siehst du dich da so als Spieler auf dem Spielfeld quasi, wenn du das mit deinem Berufsleben vergleichst?
Okay, das ist ein bisschen eine spannende Frage. Also prinzipiell würde ich immer, weil ich ein Defense-Fan bin, ich bin gerne einer, der halt dann den Ball sich wiederholt. Ob ich mich jetzt direkt als Quarterback bezeichnen würde, weiß ich nicht. Ich bin schon gern, glaube ich, dann der Denker auf dem Feld, mit Verantwortung zu übernehmen. Da gibt es zum Glück im Football verschiedene Positionen, die man begleiten kann. Aber ich würde mich schon eher so als Taktiker irgendwie sehen. Ob das dann in der Defense oder in der Offense wäre, sei dahingestellt, aber ich sehe das gerne ein bisschen taktisch alles.
Ja. Ist ja auch situativ bedingt, denke ich auch. Ist ja im Leben auch mal offensiv, mal defensiv.
Genau.
Mal wird man angegriffen, mal greift man an.
Genau.
Aber da eher schon derjenige, der auch den Hut auf hat und gerne die Entscheidung treffen möchte und die Verantwortung übernimmt.
Genau, da geht es wirklich vor allem um die Verantwortung. Ja, genau. Also wenn es darauf ankommt, gerne die Verantwortung zu mir, auch wenn ich da auch nicht immer so entspannt durchgehe, wie es ab und zu wieder rausschauen möchte bei manchen Situationen, aber ich bin auch schon Bock auf Verantwortung. Ja.
Jetzt hast du ja eben schon ein bisschen gesagt, du kommst ja, war eine Idee, wahrscheinlich mit Kumpels, so
typisch,
drin,
genau.
Wie das so oft beim Bier wahrscheinlich passiert. Jetzt bist du statt Spieler Vorstand geworden. Traust du dem noch ein bisschen nach oder wärst du lieber am Spielfeld gewesen oder sagst du, nee, da war ich genau richtig aufgehoben, ich bin der Organisator, ich kümmere mich um das.
Ja,
auch das also, funktioniert.
Ja, wir haben tatsächlich damals versucht in den ersten Jahren, das natürlich, und es haben auch einige Vorstände von uns auch gespielt. Also wenn du Kassier, Schriftführer gewesen bist, war natürlich die Möglichkeit, dass du ganz normal im Team teilnimmst, weil jetzt die Arbeiten nicht so viel waren. Nachdem die Arbeiten immer mehr geworden sind für so ein Football-Team, jetzt vor allem in den ländlichen Bereich, wo du auch, sag ich mal, ja, viel Gas geben musst und viel Arbeit investieren musst, haben wir uns immer dann entschlossen als Vorstand, dass wir dem Vorstand das Spielen verbieten tatsächlich. Also der Vorstand darf nicht auf das Spielfeld treten und mitzumachen, weil einfach zu viel dranhängt. Dann kam natürlich, war dann schon selbstständig, war auch schon in der Verantwortung in manchen beruflichen Tätigkeiten und habe dann für mich erkannt, okay, vielleicht ist jetzt auf dem Feld nicht so ganz gesund für dich. Bin jetzt auch vielleicht nicht der obersportliche Typ, also wäre wahrscheinlich eh irgendwo Offensive Line, Defense Line da gestanden. Und habe ich dann zurechtgefunden in der Rolle als Vorstand. Habe ich, glaube ich, auch ganz gut ausgefüllt im Großen und Ganzen. Natürlich, wenn es einmal so heiße Spiele gegeben hat, wärst du gern mittendrin gewesen, um das Team nochmal vielleicht mitzureißen oder einfach zu sehen, ob das auch wirklich so einfach ist, wie man von oben dann reinbrüllt, so wie es oft was ja ist. Ja. Aber ich hätte tatsächlich gerne mehr gespielt, aber also hätte eigentlich ein Hobby sein sollen, Hobby werden sollen. Und da habe ich so ein bisschen das Talent, dass wenn ich alles, was ich so angehe als Hobby, wird schnell zum Job und schnell zur Verantwortung. Deswegen, ich hätte ja mehr gespielt, aber es ging nicht und ich glaube, es war eine ganz so gute Entscheidung damals.
Okay. Auch in der Recherche dann gelesen oder du hast auch neulich was gepostet, du hast mal ein Fitnessstudio geleitet. War das auch so eine Zufallsgeschichte mit Kumpels rein, ein bisschen gepumpt und dann gesagt, ach, das kann keiner besser, dann mache ich das? Oder wie ist es dazu gekommen? Oder du kommst aus der Richtung oder hast du das gelernt?
Genau, also das ist ein bisschen längere Geschichte. Also ich habe natürlich, die, wo wir jetzt wahrscheinlich mich kennen aus der Region, die wissen, dass ich als junger Mensch schon immer in der, also du bist bei uns im ländlichen Bereich entweder in einem Verein oder in einem Fitnessstudio, sag ich jetzt mal. So, da bist du irgendwo unterwegs. Ich war damals einer der wenigen, der damals schon in der Fitnessszene immer schon ein bisschen mit dabei war. Elterlich bedingt, Mutter war schon immer dabei, hat dort gearbeitet, dann viele, viele Bekannte, viele Freunde, dann baut sich einfach ein Netzwerk auf. Und dann habe ich damals von meinem ersten Chef die Chance bekommen, wie ich damals 16 war, dass ich diesen neuen Beruf Sport- und Fitnesskaufmann lerne. Mhm. Den gab es damals tatsächlich im zweiten Jahr und war dann auf Ausbildungssuche und habe davor schon immer gejobbt an der Theke, im Trainingsbereich und so weiter und war dann Azubi in dem Fitnessclub. Wurde dann nicht übernommen aus wirtschaftlichen Gründen, war dann ein Jahr so mal typisch so, ja, einfach mal jobben in der Industrie, Geld verdienen, irgendwie sowas und bekam dann relativ schnell wieder ein Angebot, schon mit relativ jungen Jahren dann als Clubleiter aufzutreten in Neuenburg vom Wald, wo ich damals gemacht habe. Das war eine tolle Aufgabe, kleines Studio, aber tolle Clique. Mhm. Ja, und dann wurde ich abgeworben von einem anderen Fitnessclub wieder aus Oberfichtach, die Konkurrenz damals zu meinem damaligen Chef.
Okay.
War damals auch eine spannende Erfahrung für mich, in diesen ja, Wettkampf oder sagt man da Wettbewerbssituation einzusteigen, war es auch nicht ganz so einfach. Und dann war ich eigentlich immer Clubleiter in Fitnessclubs und war da aber immer mehr auch schon der im Büro oder mehr, wo die Marketing-Ideen gehabt hat. Also ich war jetzt auch nicht der Top-Sportler. Ich konnte zwar alles erklären, ich konnte auch Verträge verkaufen, ich konnte auch Menschen begeistern, ich konnte auch einen schönen Eiweiß-Shake mixen, wenn du wolltest. Aber im Prinzip war ich immer schon der, der wo ein bisschen so an dem Thema arbeiten wollte, nicht in dem Thema arbeiten wollte.
Also keine Eisen gebogen?
Doch, damals doch schon, tatsächlich, vor allem wie du jung war, tatsächlich, war okay. Dann ein bisschen mehr so diesen Strongman-Sport bisschen nahe, also wollte dann eher so ein bisschen auf die Kraft gehen, nicht auf die also Optik, ich war ja jetzt nie so mal der schlankste Typ, sage ich mal, wollte das immer gehen auf das Thema Kraft gehen. Mhm. Und damals aber auch so in den Fitnessclubs, wo du dann arbeitest, hast du halt meistens sehr schwierige Arbeitszeiten, jeden Tag bis 10 Uhr abends, du hast Wochenende, du hast Feiertag, du hast dann keine Zeit mehr und bist eigentlich froh, wenn du aus dem Laden rauskommst. Mhm. Deswegen war ich dann sportlich relativ schnell leider nicht mehr aktiv.
Okay. Und dann die Idee zu Schmidt und Kreative ist wahrscheinlich da geboren, wo du gesagt hast, okay, da sind Talente, ich kann organisieren, ich kann planen.
Genau, das geht genau. Also nachdem ich dann in diesen Fitnessclubs, wo ich immer tätig war, oder auch damals eben im Football oder egal wo ich war, war schon immer eine sehr, sehr starke Affinität zum Thema Marketing und zur Vermarktung und das Ganze irgendwie aufbauen und organisieren und auch zeigen und dann auch beleben und so weiter. Mhm. Und wie es dann auch immer so ist, gab damals einen Freund, der eben Visitenkarten gebraucht hat. Und dann fängst du halt an und machst halt für den auch mal was so nebenbei. Und dann wurde damals halt ganz normal mit 15 Euro bei der Stadt ein Gewerbe gegründet. Ja. Und hast dann eigentlich nebenbei, tatsächlich nebenbei noch, zwar schon Grafiker beschäftigt und auch schon Teams gebunden für die Firma, aber immer noch nebenbei aus meiner Tätigkeit als Clubleiter in Oberfichtach. Das heißt, währenddessen, dass draußen praktisch die Jungs sich um die Mitglieder gekümmert haben, habe ich teilweise halt über die Mittagspausen, Nachmittag und wie auch immer geschaut, dass wir die Agentur irgendwie aufbauen können. Okay. Was damals auch mit meinem Chef so vereinbart gewesen ist. Das heißt, da war klar, dass ein weiterer Kumpel von mir bleibt im Fitnessclub und ich praktisch mich langsam verabschieden werde, weil es eben für zwei nicht gereicht hat, eben Vollzeit. So war klar, ich bekomme etwas Zeit und etwas Schonfrist, um den Laden aufzubauen. Und dann sind wir teilweise, und Beispiel, wo heute noch bei mir ist, Lisa, falls es auch nicht auf Anfang mit dabei, wie es ist, wenn du an einem Tisch quasi zu dritt sitzt und arbeitest und einfach halt schaust, wo kommt die nächste Visitenkarte her, dass du irgendwie Geld verdienst, und so ist tatsächlich dann Spitt und Kreativ entstanden.
Okay. Ja. Tolle Voraussetzung, auch danke wahrscheinlich an deinen Ex-Chef.
Ja, ja, ja.
Jetzt haben wir eben über Football gesprochen. Mannschaftssportart im Gegensatz zum Eisenbiegen ist ja eher doch individuell. Da gibt es ja auch im Mannschaftssport verschiedene Positionen zu besetzen, Talente zu entdecken, zu fördern, damit du nachher auch ein Team hast, was harmonisch ist, was schlagkräftig ist, was erfolgreich ist. Ziehst du da so also ein bisschen Kraft und die Vergleiche aus dem Mannschaftssport zu deinem Team, was du hier hast, das du auch führst und leitest?
Ja, ich glaube schon. Also ich war schon immer Fan von sehr erfolgreichen Mannschaften. Ich war jetzt nicht so diese, ich glaube, das nennt man Bandwagon-Fans, die wollen einfach aufspringen, wenn mal was gut läuft. Das war jetzt ich nicht so, aber mir war immer, oder wie soll ich sagen, ich war schon immer fasziniert, warum denn eine Mannschaft funktioniert. Mhm. Und es hat ja selten damit was zu tun, dass du jetzt als Fußballspieler, oder ich verfolge auch sehr stark die Rugby-Ligen in Neuseeland und so weiter, und es hat selten damit was zu tun, dass die den Ball stoppen können oder den Ball passen können, sondern da geht es auch tatsächlich um diesen Spirit im Team und wie praktisch die Coaches oder auch der Verein dieses Umfeld in dem es aufbaut. Und das ist unabhängig von Sport bezüglich Fußball, Handball und so weiter, geht Richtung Motorsport, geht, ja, egal welches Umfeld du aufbaust. Und von dem wurde ich schon immer eigentlich sehr getriggert. Also warum klappt das? Was ist so dieses Mysterie oder dieses Mysterium dahinter, warum es funktioniert? Viele geben da nicht viel Preis, leider, über die Kulturen in diesen Mannschaften. Aber das ist für mich so, was ich immer wieder auch heute noch rausziehe und mich begeistern lasse, dass du das, was Sportmannschaften schaffen, du aus meiner Sicht, und da bin ich überzeugt davon, auch in Unternehmen reinbringen kannst, diesen Spirit, weil ich muss, glaube ich, keinem Designer erklären, wie er Logo machen muss, und ich muss auch keiner Buchhaltungsdame erklären, wie sie Buchhaltung machen muss.
Aber die Inspiration,
den Leuten. Genau, ich muss inspirieren, ich muss ein Umfeld schaffen, ich muss antreiben, ich muss sie wach halten. Das ist eigentlich so den Part, den ich faszinierend
finde. Der Trainer, sportlich.
Genau. So wieder neben dem Feld, nicht auf dem Feld.
Ja, genau. Ja, das ist ja auch, da muss ja jede Position gut besetzen.
Ja.
Apropos Inspiration. Mhm. Die Inspirations Night liegt hinter uns. Mhm. 2019 das erste Mal. Mhm. War ich auch live dabei, war ein wunderschöner Abend. Dieses Jahr digital. Wahrscheinlich schwierig zu vergleichen. Aber erzähl mal so ein bisschen deine Erfahrungen, wo du sagst, kann man es vergleichen? Was war besser? Was war angenehmer? Was würdest du anders machen? Bist du rundum zufrieden?
Ja.
Oder was kommt im nächsten Jahr?
Also du warst ja zum Glück 2019 auch mit dabei. Das war ja so unser Jungfern-Event, sage ich mal, wo wir alles reingelegt haben, was ging. Und wir haben das damals ja gemacht, weil wir was auf die Beine stellen wollten, was es bei uns noch nicht gab in der Region. Mhm. Und da waren wir ganz stark davon überzeugt bis heute, dass es ein Live-Event sein sollte. Jetzt war dann 2020 die Krise. Wir wären tatsächlich ausverkauft gewesen bei der zweiten Inspiration Night, hätten wieder unsere 200 Gäste da gehabt, tolles Programm auf die Beine gestellt, nochmal alles mit mehr Musik, mehr Licht, mehr Show, also wirklich mehr nochmal investiert, mussten wir absagen, war damals für uns nicht so toll. Und 2021, wie uns dann eigentlich am Anfang auch klar war, also 2021 geht das ja auch noch nicht, komischerweise, war uns klar, also nochmal ausfallen lassen ist jetzt für uns keine Option nicht. Und haben dann für uns überlegt, wie können wir es auf die Beine stellen, haben uns dann für den digitalen Weg überlegt, wollten zuerst live streamen, war dann auch wieder schwierig, weil du ja die abendliche Sperrstunde einhalten musst und, haben uns dann entschlossen und sagen, Mensch, okay, wir machen es im Online-Stream, das heißt, wir investieren davor die Zeit, machen saubere Aufnahmen, investieren mehr in Schnitt, in Audio, in Musik und in Effekte und so weiter und wollen dann eben den Leuten am vergangenen 24. Juni war es ja, wollten wir dann einfach einen schönen Abend in dem Sinne anbieten. Und man kann sagen, was, glaube ich, immer ganz spannend ist, das digitale Event ist teurer wie das Live-Event. Mhm. Hätte ich nicht geglaubt. Wir haben uns auch im Ticketing tatsächlich schwerer getan wie in einem Live-Event, einfach weil die Märkte auch ein bisschen einfach zu voll sind für digitale Events und du musst ja dann abends sicher einfach vom PC hocken und dich nicht fein machen und irgendwo hinfahren und Vorfreude. Also es ist alles ein bisschen anders. Wir pochen drauf und werden versuchen, dass wir möglichst in Live-Events weiterhin investieren, weil sie für uns mehr Resonanz bringen. Die Speaker waren toll in diesem Jahr, wir hatten ein tolles Programm, tollen Content, Aber wir merken auch, das Erlebnis für den Speaker ist auch nicht so toll. Klar, wenn du natürlich vor eine Kamera reinsprichst.
Der lebt ja auch von Emotionen.
Resonanz, ne? Genau. Nicken die, buhen die dich aus, haben wir übertrieben gesagt, oder schlafen die ein. Das fehlt dir halt komplett. Und das ist schade, was aber zugleich für uns wieder beweist, dass eigentlich unser Anspruch, ein Live-Event zu machen, den Menschen in den Mittelpunkt zu setzen, der richtige Weg ist. Und wir würden, wenn es sein muss, wieder digital machen, werden uns aber sicherlich andere Digitalformate einfallen lassen und die Inspiration Night sollte eigentlich so zurückkommen, sogar noch besser eigentlich wie 2019 im Live-Format.
Ja. Okay, das ist mal eine Message.
Ja.
Schöne Aussage.
Ja.
Hast du eben auch das Finanzielle angesprochen. So eine Veranstaltung ist ja natürlich nur möglich, wenn man die Kontakte hat, wenn man Sponsoren hat, wenn man Kunden hat. All das muss ja gepflegt werden. Ich meine, es kommt ja keiner, weil Marco Schmidt jetzt irgendwo auftaucht und sagt, ole, ole.
Noch nicht, nein.
Das passiert wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht bist du ja am richtigen Weg auch dahin. Was ist das für ein Aufwand für dich übers Jahr gesehen? Also du musst ja mit den Leuten Kontakt halten, du musst hinfahren, du musst dich treffen, essen gehen vielleicht auch. Ja, gibt es da Leute, wo es einfacher ist, wo es schwieriger ist? Sind Leute dabei, die du gerne nochmal dabei hättest, wo du gar nicht rankommst momentan oder weil das auch noch am Wachsen ist? Was ist so die Vision, sagen wir mal, in den nächsten 3, 4, 5 Jahren für die Inspirations Night? Du sagst natürlich Live-Event wieder, ganz wichtig, vielleicht mehrtägig, solche Sachen. Gibt es da Planungen, Ideen?
Ja, also man muss, glaube ich, erstmal sagen, die Inspiration Night an sich, in dem Kernformat, wie es jetzt gewesen ist, sage ich mal, braucht, also Vergleich 2019, braucht ungefähr ein Jahr Vorlaufzeit für uns. Ein Jahr Vorlaufzeit, einfach aufgrund von dessen, weil wir das nicht als unseren Hauptjob ansehen und wir auch von manchen Partnern, vertrauten Partnern auch oftmals einmal, zweimal, dreimal gefragt worden sind, ob denn unsere Kunden das so toll finden, dass wir nebenbei so viel Zeit und Ressourcen investieren in solche Events. Und also ganz komische Frage, war mir nicht so bewusst, aber anscheinend war das auch Thema. Und wir haben für uns schon immer gesagt gehabt, dass wir sowas nur anbieten, logischerweise, wenn unser Daily Business darunter nicht leidet. Das ist ja völlig, völlig klar. Aber wir haben da wirklich ein Jahr davor ohne Ende Arbeit. Das ist wirklich so. Und das geht auch nur mit dem Team, das wir haben, weil wir halt über einen, sagen wir mal, 8-Stunden-Tag hinausdenken. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn du beispielsweise mit einem Speaker, wenn du in Kontakt bist, mit dem bist du ja bestimmt 15, 20 Mal in Kontakt, das heißt Erstkontakt, Abstimmung, Zusendung des ersten Packages, dann bekommst du das Foto nicht gleich zugeschickt, dann muss das Foto hinterher laufen. Also bist dann schon sehr, sehr beschäftigt. Große Eventfirmen haben ja für solche Bereiche immer einen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert. Bei uns ist das Event immer fokussiert so auf 2, 3 Leute, die wohl das ganze Projekt stemmen. Aber da geht es auch um Location-Begehung, da geht es um die Technik, da geht es um die Werbung, das Ticketing, das Programm zum Aufstellen. Der eine sagt wieder ab, der andere kommt wieder. Manche Speaker wollen auch damit ein Schweinegeld verdienen, ne? Also auch klar. Also muss man schauen, okay, macht das überhaupt Sinn, diese herzuholen. Und für uns ist es immer ein Jahr starker Vorlauf. Und die Woche, wo die Inspiration Night ist, bin ich wahrscheinlich auch, und das könnte wahrscheinlich mein Team eher bestätigen, unzurechnungsfähig und auch nicht ansprechbar, weil einfach dann so viel Druck drauf herrscht. Also weil einfach wirklich du so eine kleine Agentur bist und du das ja stemmen musst, sage ich mal.
Genau.
Und jetzt ist es so, die Inspiration Night, wie gesagt, dieses Jahr war es ja digital, wir wollen es wieder live machen. Und was so die Idee wäre, ist tatsächlich, dass wir sie wahrscheinlich nochmal neu erfinden werden, die Inspiration Night. Wir haben momentan eine Mischung drin zwischen Geschäftskunden, Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte, aber auch Studenten und Schüler. Also komplett querbeet, um für diese Vielfalt an Interessengruppen ein Programm zu schnüren, ist ultra schwierig. Diese Inspiration Night 2021 war stark Richtung Persönlichkeit. Also wer bist du, was sind deine Stärken, was ist dein Mindset und so weiter. Und wir werden aber wahrscheinlich versuchen, dass wir die Events, die Inspiration Night praktisch neu erfinden, splitten werden. Das heißt, einmal werden wir zwar im Bleib auch bleiben, werden da ein etwas verstärktes Thema anbieten Richtung Führungskräfte, Unternehmer und so weiter wahrscheinlich. Und so für den Endkunden, für den normalen Menschen, der sagt, Mensch, das ist mal ein toller Abend, aber ich habe jetzt keinen Bock auf Leadership oder ich habe jetzt keinen Bock irgendwie auf irgendwie das neue Marketing-Tools zu entdecken oder so, werden wir wahrscheinlich ein zweites Event planen. Ob das so kommt, weiß ich nicht genau. Aber wir werden auf alle Fälle die Formate nochmal vertiefter, spitzer positionieren am Markt, dass wir einfach nur mal die Menschen, die dann kommen, auch mehr von sich untereinander quasi haben. Also die Netzwerke, die sich praktisch treffen, die müssen auch miteinander praktisch reden können. Mhm. Und das ist so die Idee für die Inspiration Night. Es ist sogar geplant, dass wir die Inspiration Night, du weißt, die Ticketpreise von 19, es ist ja keine günstige Veranstaltung, weil es auch für uns nicht günstig ist. Wir wollen ja versuchen, dass wir es günstiger machen für unsere Besucher und Gäste, dafür aber mehr mit Ständen, Partnern, Sponsorings arbeiten und einfach dann nochmal das Event zu strecken und einfach mehr anzubieten, wie nur, sage ich mal, 4 Stunden Vorträge. Und durch dieses Umfeld und durch diese Rahmenbedingungen versuchen wir eben dann Gelder zu generieren, wo dann wir dem Gast praktisch das günstiger in dem Sinne anbieten können. Mhm. Und das ist so mal die Überlegung, wo es hingehen könnte. Und die Inspiration Nights, so hätten wir jetzt praktisch vor, entweder am Jahresende zu machen, schwierig vielleicht wegen Weihnachtsfeiern und Co. oder am Jahresanfang zu machen. Das heißt wirklich auch den Menschen zu sagen, blicke nach vorne ins neue Jahr oder halt eine Story, hey, pass auf, schau mal her, das neue Jahr beginnt gerade und wir sind praktisch so dieser Auftaktempfang. Ne? Also das, so sind die Überlegungen, dass man Inspiration Night aus der Mitte des Jahres wegzieht und praktisch schon nochmal mehr Richtung, wahrscheinlich wird es Richtung Neujahrs.
Okay, allein wie du sprudelst, man merkt, da beschäftigt euch
länger mit. Im Kopf.
Das Thema ist absolut aktuell, ihr seid dran, ihr macht. Sicherlich ist es auch eine ganz wichtige Geschichte, Dinge zu hinterfragen, weiterzuentwickeln, ja, sich zu reflektieren.
Genau.
Ich habe so einen schönen Satz, den ich immer gerne sage. Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Mhm. Ich denke, da stimmst du mir zu, also wirklich einer meiner absoluten Lieblingssätze. Kontakte bedeutet aber auch gleichzeitig Vertrauen aufbauen und natürlich aufrechtzuerhalten. Heißt, was verspreche ich, was liefere ich? Ja. Wem vertraut denn Markus Schmidt im Privaten?
Im Privaten? Puh, also im Privaten gibt es tatsächlich wenig Menschen. Also im Privaten, das ist eine Frage, die mich etwas challenged, weil ich glaube, ich kein, und das hört sich ein bisschen so radikal bei mir an, glaube ich, aber ich glaube, ich führe jetzt kein privates Leben nicht. Also was ich da mache, das findet nicht, also ich habe jetzt nicht Feierabend, geheim und mache daheim nichts mehr oder fahre jetzt nach Kaum zum Einkaufen und bin dann nicht praktisch im beruflichen Umfeld unterwegs, sondern das ist irgendwie alles so eins. Selbst wenn ich praktisch zu einem meiner Football-Teams fahre, die ich beraten und begleiten darf, da bin ich als Fan zwar da, aber zugleich bin ich in der Beratung zugleich, also das ist schwierig. Wenn es aber privat wird, bleibt am Ende des Tages nur eigentlich meine Freundin. Ja. Meine Freundin ist die eigentlich, was einfach den Rückhalt mir bietet, den ich brauche. Die will von meinem Job nichts wissen. Also die ist in der Altenpflege und der muss ich abends nicht kommen und sagen, mein Tag war und der Zuckerberg hat wieder Facebook umgestellt und es gibt eine neue Markenstrategie von BMW. Da schaut er mich ganz entsetzt immer an, die ist aber total weil sie wirklich Probleme hat und meine Probleme niemals verstehen würde. Ja. Deswegen ist es perfekt für zu Hause. Und dann gibt es noch so 2-3 Menschen im privaten Umfeld, die von mir ziemlich viel wissen. Aber viele auch nicht. Nicht, weil ich es nicht preisgeben möchte aus meinem privaten Umfeld, sondern weil sie einfach die Möglichkeit nicht ergibt. Und wie du schon gesagt hast, Vertrauen aufbauen ist das eine, aber dran zu bleiben ist tatsächlich meistens so dieses Schwierige, sage ich mal. Ja.
Hast gerade selber gesagt, du arbeitest eigentlich 24/7, also sehr oft, sehr viel. Bist natürlich auch unterwegs, viel in Deutschland auch mittlerweile unterwegs. Guckst dir auch viel an, saugst dir auch auf. Du hast es gerade mit Beziehung gesagt, hast deine Freundin, ihr habt nicht viel Zeit miteinander. Wie harmonisch geht so eine Beziehung? Es gibt ja immer auch mal Themen, die vielleicht unangenehm sind, die man mal besprechen muss. Und bei so wenig Zeit will man ja alles andere nur sich nicht streiten und fetzen. Also seid ihr länger zusammen? Seid ihr einfach aufeinander abgestimmt auch schon, dass da einfach so dieses Urvertrauen da ist?
Ja, also ich glaube, ich muss sagen, dass meine Freundin und ich, also ich kenne meine Freundin oder bin zusammen seit meinem 16. Lebensjahr.
Okay.
Das heißt...
Also heute bist du 26.
Also wir sind schon ein altes Ehepaar, aber wir nicht verheiratet sind. Und da geht es eigentlich schon mal los, wir sind nicht verheiratet und sehen, glaube ich, den Lebensentwurf, den wir uns beide irgendwie so malen, sehr ähnlich. Der ist aber entstanden. Das heißt, es war nicht von heute auf morgen, dass wir genau gewusst haben, wie ist der Weg. Aber wenn ich meine Freundin immer so begegnet bin mit, ich bin jetzt da eine Führungskraft, ja, okay, mach. Wir machen jetzt die Black Pirates, ja, mach. Wir investieren 5-stellig ins neue Bürogebäude, ja, mach. Also eigentlich war immer dieses Zulassen. Also das nur, dass sie akzeptiert, dass ich quasi diesen Wahnsinn, den ich hier betreibe, machen kann und dass ich eben nicht heimkomme um 21 oder 22 Uhr oder am Wochenende, wenn ich daheim bin und sie schreibt, wann kommst du endlich? Essen ist fertig, wann kommst du? Das gibt's bei uns nicht. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel zu dieser Beziehung. Wir haben sehr viele gemeinsame Interessen. also musikalisch, wir lieben die gleichen Länder, wo wir hinreisen wollen, wir lieben ein schönes verlängertes Wochenende in einem tollen Hotel, alles gut. Wir sehen uns aber ganz, ganz selten, zugleich hat sie Schichtdienst, klar. Was für mich aber auch gut ist, weil da muss ich jetzt nicht wirklich mit dem ultraschlechten Gewissen warten oder nach Hause fahren, sondern ich weiß, die kommt auch heute erst um 10 nach Hause, also dem ist dann alles gut. Aber ich glaube, und das sehen, glaube ich, viele in der Beziehung nicht, du musst den Partner machen lassen. Wenn sich am Ende des Tages zu Hause trifft und alles ist gut, glaube ich, ist die Beziehung ganz gesund. Ja. Wenn du den Partner nicht machen lässt, wird es eh bloß Chaos.
Genau.
Und das ist so, glaube ich, das, was ich mittlerweile schätze an der Beziehung. Und ich glaube, wir beide erkannt haben, dass das die Erfolgsformel ist.
Kann man euch nur gratulieren, weil ich bin ja ein paar Tage älter, habe das jetzt so für mich auch erkannt, dass es tatsächlich so ist. Freiraum ist das A und O. Und trotzdem auch dieses Vertrauen zu haben, tatsächlich, dass der andere auch da ist, wo er sagt.
Ja.
Und vor allem da ist, wenn du es erwartest, dass er da ist.
Genau.
Hört sich wunderbar an. Ähnlich handelst du es ja auch hier mit deinen Leuten. Das ist ja alles sehr viel auf Vertrauen, ob Urlaub, ob Arbeitsgestaltung, ob Homeoffice, ob hier, ob da. Ist ja wirklich so ein Modell, was für Marco Schmidt wahrscheinlich komplett gemacht ist, nicht nur für die Beziehung, sondern auch für den Job. Sind es Erfahrungswerte einfach, die du als junger Arbeitnehmer, als junger Mensch machen musstest im negativen Sinne? Du sagst, so will ich nie arbeiten, ich will meinen Leuten gegenüber mal als Führungskraft anders auftreten, diese Freiräume gewähren. Kommt das daraus oder ist das einfach bei dir so grundsätzlich entstanden, wo du erkannt hast, hey, lass die Leute machen, ich gebe den Freiraum, da kriege ich das beste Ergebnis, was ich mir vorstellen kann?
Ich glaube, da hängt alles mit drin. Am Ende des Tages, glaube ich, wäre ich kein guter Chef, wenn ich ein Chef wäre, wie die meisten einen Chef im Kopf haben. Mhm. Also ich will kein Chef sein. Und für mich war dann die Lösung, die Verantwortungsbereiche, die manchmal ein Chef meint zu haben, dem Team zu überlassen. Und das war eine Entwicklung zwar bei mir, aber ich war jetzt wirklich schon immer einer, wo so gerne schon in der Verantwortung gestanden ist, das schon. Andererseits aber, wie soll ich sagen, also jeder Tag für mich muss irgendwie anders ausschauen. Ich bin total gelangweilt, ganz schnell gelangweilt von irgendwas. Ich muss immer wieder was Neues machen.
Deswegen kannst du Erfolge genießen oder
null
abhaken und weg?
Null. Hm?
Okay.
Also ich weiß nicht, wann wir...
Lernst du.
Also Erfolge, was ist Erfolg?
Erfolg ist, wenn ich Projekte abgeschlossen habe und alle sind zufrieden.
Das
ist
genau, Erfolg. Also wir freuen uns. Tatsächlich haben wir ein Business mit einer Markenberatung und der Designberatung, dass wir ganz schwer Projekte wirklich abschließen. Also wir haben keinen richtigen, oftmals Abschluss von einem Projekt, weil entweder der Kunde sagt, ja, jetzt kommst du mal übermorgen, hast du mal einen Workshop, der andere sagt, Mensch, in diesem Designkonzept brauche ich noch das, du bist nie fertig. Mhm. Wir feiern so eher unsere Jahre, also wir sehen auch unsere Jahre so ein bisschen als, sind beim Mannschaftssport eher so als Season, also wir sehen auch ein Jahr als Saison bei uns an in dem Sinn, wo wir auch einen gewissen Motto auch hinterlegen. Und also wir feiern ganz wenig als Mannschaft. Wir haben uns ja dieses Thema Stolz und Demut auf die Fahnen draufgeschrieben. Und das demütig nach vorne blicken ist eigentlich das, was uns nicht so wirklich feiern lässt. Rückblickend sind wir cool drauf, aber nach vorne machen wir das nicht. Und was wir tun, wir feiern nicht bewusst mit Champagner und das machen wir nicht und stoßen nicht an, sondern wir gönnen uns dann eher mal 3 Tage Graz mit Team auf irgendeinem 15 Seconds Festival, wo wir ja immer dabei sind. Wir gönnen uns einmal 2 Tage Teamausflug, wo wir vorletztes Jahr war es, den FC St. Pauli besuchen durften, mit dem Marketingleiter sprechen durften. Also wir suchen uns dann wieder eher so ein Umfeld, wo wir gut essen, gute Hotels besuchen, die uns sofort wieder inspirieren.
Aber auch wieder Zeit zusammen.
Sofort zusammen.
Ja, auch wieder als Gruppe, als Team, als Familie, als Mannschaft. Ja.
Genau. Und da ist es auch so, dass wir versuchen, die Mannschaft oder unsere Mannschaft, die wir jetzt praktisch sind, stark in die Eigenverantwortung zu nehmen. Das ist gar nicht mal so einfach, weil bei uns sehr viele jung sind und das lernen müssen, was heißt Eigenverantwortung. Aber für mich ist das ein Modell, wo ich daran glaube als Chef, dass es für S&K funktioniert, weil ich eh nicht da bin, größtenteils. Die müssen sich selber organisieren. Und zweitens glaube ich, dass viele Chefs sich viel zu wichtig nehmen und viele Chefs meinen, sie müssen den Mitarbeiter sagen, was sie zu tun haben. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, ich muss einem Designer nichts sagen, wie er designt, sondern ich muss ihm sagen, vielleicht noch, wie er guter Mensch werden kann, wenn er Bock drauf hat. Aber ich muss einem Menschen nicht sagen, wie sein Job funktioniert. Im Gegenteil, wenn ich dir erzähle, wie du dein City Center leiten musst, dann wirst du immer unsicherer und hinterfragst dich praktisch selber und sagst du, vielleicht hat der Marco auch recht, vielleicht muss ich es ganz anders machen. Und dabei bist du ein erfolgreicher Geschäftsführer von so einem Haus. Also ich bin eher Umfeldgeber und schaffe eine Atmosphäre, wo ein Team funktioniert, was nicht heißt, dass wir hier bei uns bloß Kuschelkurs fahren. Im Gegenteil, wir sind schon in der Leistungsebene, glaube ich, ganz oben. Wir arbeiten sehr viel als kleine Agentur, stemmen auch sehr viel als kleine Agentur. Aber das Thema, wie wir heute führen, hat sich ergeben. Zugleich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vor 2, 3 Jahren erkannt, dass viele, vor allem Kunden, die uns kennen, wir sind jetzt keine große bekannte Agentur, aber die, die uns kennen und schätzen, schauen auch ab und zu so, was machen die jetzt eigentlich gerade? Also wir testen bei uns sehr viel. Wir haben jetzt eine Idee im Kopf, die ich gar nicht laut sagen darf, aber ich werde wahrscheinlich, ich kann es mal verraten, meinem Team Anfang 22 Lebensverträge anbieten. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass wenn es zwischenmenschlich passt, ich eigentlich keinen Anlass haben sollte, warum ich eigentlich einen Menschen ausstelle, wenn er bei mir arbeiten möchte und seinen Job gut macht. Mit diesen Lebensverträgen, die ich meinem Team anbieten möchte, schaffe ich eigentlich zugleich das, was, glaube ich, jede Führungskraft anbieten sollte. Wir haben das ein bisschen vergessen, glaube ich, und zwar das Grundbedürfnis eines Menschen zu befriedigen, und das ist heute immer noch Sicherheit. Mhm. Also wir sind, wenn man diese, ich glaube, die kennst du auch, diese Maslow-Pyramide, Sicherheit bis hin zur Selbstverwirklichung. Viele glauben, wir sind in einer Selbstverwirklichung und wir sind alle bloß noch kreativ und gestern einen schönen Spruch gehört, alle bloß noch mit Apple unterwegs, mit Chai Latte und alles ist cool. Mhm. Trotzdem glaube ich, haben wir jetzt gesehen in der Pandemie, die Grundsicherheit, die Bedenken, ob ich morgen noch einen Arbeitsplatz habe, ob ich morgen einen Fehler machen kann. Ich glaube, da fehlt die Sicherheit, und ich möchte meinem Team praktisch ein Zeichen geben, zu sagen, also wenn du einen Fehler machst, bin ich der Letzte, wo dich ausstellt. Ich bin derjenige, wo ich sage, Mensch, wir sollten uns trennen, wenn es zwischenmenschlich nicht passt oder wenn du keinen Bock auf die Agentur hast. Mhm, ja. Und deswegen ist, glaube ich, das Thema Führungskraft, das Thema Sicherheit anbieten ganz wichtig. Und ich glaube, um jetzt mal kurz zurückzukommen, dass wir ein Unternehmen sind, wo man sehr viel testen kann, und die Kunden auch auf uns schauen dürfen oder auch andere Agenturen auf uns schauen dürfen und es auch nachmachen dürfen und sagen, schau mal, die haben das so und so geregelt, vielleicht wäre es für uns auch was. Und das ist so ein bisschen, wir sehen uns ein bisschen als Modellunternehmen. Also wir haben freie Urlaubseinteilung, wir haben freie Arbeitseinteilung, mache dir die Welt, wie sie dir gefällt. Und das, glaube ich, ist ein Versuch, den viele bei uns zumindest begleiten und faszinierend finden. Und wir challengen uns damit eigentlich immer selber. Und jetzt sind auch in diesen Lebensverträgen, die ich anbieten werde, bin jetzt in der Prüfung mit meinem Steuerberater, ob sowas abgeht, aber auch feststellen müssen, dass du in einem deutschen Staat nicht alles machen kannst, was der S&K im Kopf hat, weil es einfach Regeln gibt und weil es im Finanzamt Regeln gibt und du nicht alles so verbuchen kannst, wie du einfach möchtest, sondern einfach halt es Regeln gibt. Und ich weiß nicht, ob du heute in Deutschland einen Lebensvertrag anbieten darfst und kannst. Ich werde es tun, und wenn ich es rechtlich nicht machen darf, dann gibt es zumindest ein Schriftstück, der dem Arbeitsvertrag, den es übrigens bei uns nicht gibt oder nicht geben würde, wenn ich das Finanzamt eine verlangen würde, weil alles ist geregelt in Deutschland. Ich muss keinen Vertrag unterzeichnen mit meinen Mitarbeitern, ich muss ein Commitment eingehen. Handschlagvertrag reicht bei uns immer noch. Und das ist so der nächste Step, den wir für uns mal versuchen werden, dass mein Team weiß, wenn alles hart auf hart kommt, die Agentur und der Schmidt ist immer für mich da. Und mit der Sicherheit, glaube ich, geht das Team für dich durchs Feuer. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe eines Chefs, dass du Sicherheit anbietest. Du wirst ja deinen Sohn in der beschissensten Phase, die er hat, wegen mir, keine Ahnung, drogenabhängig und zum dritten Mal von der Polizei verhaftet, lässt ihn ja auch nicht fallen. Und ich glaube, diese Sicherheit, was dann ein Vater geben sollte oder Familie geben sollte, das sollte auch eine Firma geben. Ich sehe nicht Unternehmen als Familie, das geht mir zu weit. Aber im Thema Sicherheit bin ich mir sicher, dass eine Firma den Mitarbeitern mehr Sicherheit geben muss. Und komme der Fehler, wie er möchte, dann ist es eh egal. Und wir haben vor kurzem eine Dame eingestellt bei uns. Und da habe ich einmal vor Anfang gesagt gehabt, also wenn du ein Problem hast und das Problem mir anvertrauen möchtest, wirst du bei mir immer eine Lösung finden. Und ich glaube, dass du damit die Menschen erreichst. Und das mache ich nicht als Marketing-Gag, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass du damit die Menschen in ihr Potenzial bringst, ist ein bisschen philosophischer, du weißt, was ich meine, dass ich sie einfach dahin bringe, dass sie einfach Bock haben, was zu machen. Ja. Und deswegen sind wir halt ein bisschen anders geführt, bewusst anders geführt, aber gerne auch so ein bisschen als Versuchskaninchen. Ja, so glaube ich, kann man es auch sagen.
Wahnsinn, beeindruckend. So hängen geblieben, so die Überschrift Freiraum.
Das ja. Ist wirklich so will. Absolut. Ich glaube, das ist das Einzige, warum ich auch selbstständig bin. Ist nicht, dass ich Geld verdiene. Mein Team weiß, was ich verdiene. Ich verdiene jetzt nicht wie ein Geschäftsführer das Zehnfache eines Mitarbeiters. Ganz im Gegenteil. Ich bin der Erste, wo in der Pandemie auf Lohn verzichtet hat, um ein Zeichen ans Team zu setzen, dass ich der Erste bin, wo zurücktritt. Und ich glaube, dass das einfach so, du musst als Chef einfach...
Ja, du musst vormachen.
Du musst vormachen. Ja. Du sagst das, absolut.
Ich erinnere mich an unser Gespräch, war auch das, was wir im Oktober damals geführt haben.
Ja.
Waren wir ja auf demselben Punkt, wo wir sagen, das, was du machst, kannst du von den anderen auch verlangen.
Genau so ist es.
Das ist, glaube ich, auch
was, genau so ist
ganz
es.
Stark nochmal rauskommt.
Genau so ist es.
Nächste Frage, die ich vorbereitet habe, hast du eigentlich schon allein, wie du jetzt gerade erzählt hast, also Be Proud, der Podcast auch, den wir jetzt gerade aufnehmen, die Frage wäre, auf wen oder was bist du besonders stolz, aber allein das, was du gerade erzählst, hast du es vorweggenommen quasi. Oder gibt es noch was, wo du sagst, das möchtest du nochmal hervorheben? Geht es jetzt gar nicht groß um irgendein Projekt, sondern einfach so, ich glaube, dieses gesamte Schmidt und Kreative ist so auch dein Stolz, deine Lebenseinstellung auch, oder? Ist das auch Stolz oder ist das?
Genau, also ich glaube, das ist einfach ein Lebensweg. Das glaube ich, verstehen finde ich. Wenn ich abends hier sitze und bis spät abends arbeite, was für mich einfach, und das hört sich immer so blöd an, weil es keine Arbeit ist, weil es Spaß macht. Und wenn ich hier hocke und das Licht brennt und es fahren Bekannte vorbei, weil ich ja doch die meisten kenne aus der Region und schreiben dir, oh du Armer, musst immer noch arbeiten und oh Gott und du wieder und jetzt musst du am Feiertag auch noch arbeiten, gönn dir mal eine Auszeit. Und dann denke ich immer, Leute, ihr versteht's mich nicht. Ne? Also das, was ich hier mache, das ist kein Beruf nicht, das ist Arbeit, ja. Für mich ist Arbeit eine ganz, Berufung ist mir ganz ein wichtiger Teil im Leben, weil ich darüber definieren kannst, weil du dich darüber entwickeln kannst. Du kannst ja auch besondere Sachen leisten, aber du kannst ja einfach auch deines eigenen Glückes Schmied sein. Also wenn ich heute halt einfach zum Essen fahren möchte und das Steak kostet 20 Euro und ich bin in einer Lage, wo ich einen Kontostand prüfen müsste, was ich heißt, dass ich reich bin, aber wenn ich halt sowas mir nicht erarbeiten kann, dann habe ich was falsch gemacht, glaube ich. Und ich bin kein Fan, und das weiß mein Team, da versuche ich ja zu prägen, dieses ewige Jammern und Wetterscheiße, Stadt ist schuld, der ist schuld, nervt mich tierisch. Und stolz, glaube ich, kann ich sein, wenn ich so betiteln würde, dass ich wirklich täglich versuche, mit bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Ich bin keiner, wo jemand verarscht oder jemand ausschmiert oder Lippenbekenntnisse sagt, ich laber vielleicht ganz viel, aber ich versuche auch immer das zu halten, was ich ausspreche. Hab da bestimmt schon viele Menschen enttäuscht, was nicht so ist, das gehört dazu, glaube ich, aber ich mache das mit bestem Wissen und Gewissen, auf das bin ich rückblickend stolz, dass ich in meinem Elternhaus auch so geprägt worden bin, mit guten Werten und ein ganz normaler Mensch zu bleiben. Und was ich mir gefragt habe, ist Be Proud. Was macht denn die besten Mannschaften erfolgreich? Und es ist die Demut. Und wenn du heute mit einem Jürgen Klopp sprichst von Liverpool, wenn du mit einem Toto Wolff sprichst von Formel 1 Mercedes Teamchef, dann ist es die Demut, was ein Team erfolgreich macht. Und demütig sein Leben zu gestalten, das ist gleich mein Lebensentwurf. Das werden sagen, der ist ein demütiger Typ. Ich würde sagen, ja, schon. Ne? Also ich habe eine kleine Wohnung. Ich fahre einen, so wie du auch, einen tschechischen Porsche. ich trage immer die gleichen Klamotten, weil mir es so blöd ist, dass ich mich jeden Tag neu definieren muss über Kleidung. Also ich lebe sehr, sehr demütig nach vorne. Ich habe zwar Riesenansprüche an die Arbeit, an unsere Kunden, die ich auch challenge. Aber das Be Proud ist so das Thema, das heißt zwar, sei stolz, aber eigentlich heißt praktisch, der ganze Satz praktisch, sei stolz auf das Erreichte und demütig vor dem, was kommt. Und das ist so eigentlich, so den Lebensentwurf versuche ich eigentlich zu leben. Und weil du angesprochen hast, bist du auch in der Verantwortung als Geschäftsführer und jetzt als Unternehmer ja genauso, das Thema Freiraum oder Freiheit, glaube ich, oder ich nenne es gerade Unabhängigkeit, was ich erreichen möchte. Und diese Unabhängigkeit, glaube ich, oder die Freiheit ist das Letzte, was du im Land erreichen kannst, wenn du Unternehmer bist. Du musst dich auch an Spielregeln halten, wie wir alle. Aber ob ich morgen aufstehe oder nicht aufstehe, ob ich morgen in die Arbeit gehe oder nicht in die Arbeit gehe, ob ich heute einen Kunden annehme oder nicht annehme, ob ich morgen Urlaub fahre oder nicht in Urlaub fahre, entscheide komplett ich, kein Chef und so weiter. Und weil ich das nicht entscheide als Chef, weil ich nicht haben möchte, deswegen entscheide ich es auch für mein Team auch nicht. So, also mein Lebensstil biete ich quasi meinem Team an. Manche kommen damit ganz gut klar, der eine oder andere ging ja auch schon mal, er sagt, du, pass auf, geiler Weg, aber nicht mein Weg, und dann ist es völlig fein.
Ja, gibt ja die unterschiedlichsten Typen, die einen wollen geführt werden, die anderen wollen führen, die anderen sind überfordert, das ist ja völlig klar. Was ich wunderbar finde, was ich raushöre aus deinen Worten, auch so dieses Freisein von materiellem Reichtum,
in Anführungsstrichen.
Absolut. Finde ich auch, das ist das Schönste, was es gibt. Nichts erwarten, sondern überrascht sein, wenn du was Gutes bekommst, zurück mal diese Demut. Finde ich auch ein wunderbares Thema. Wobei ich mir auch ganz ehrlich die Frage stelle, die zwei Beispiele jetzt gerade mit Jürgen Klopp und Toto Wolff, das sind natürlich Menschen, wo Geld keine Rolle mehr spielt, wo die sich nie wieder Sorgen machen müssen. Natürlich kann ich mich da einfach hinstellen und sagen, ich habe Demut. Ja, wenn du siehst, wie viel Werbung ein Jürgen Klopp mittlerweile macht, wie viel Kohle der im Jahr verdient.
Ja.
Er hat sich das erarbeitet und da kann man stolz darauf sein, das ist in Ordnung, und dankbar sein. Das ist vielleicht auch die Dinge, die er da anspricht. Für uns in unserer Liga, sagen wir es mal so, wir werden da nie in diese Sphären kommen. Deswegen musst du immer, glaube ich, so einen Mittelweg auch finden.
Genau, also ich glaube, was bei denen, da bin ich voll bei dir, bei denen, was sich praktisch bei denen geändert hat, ist das Umfeld. Hm. Die haben andere Spielregeln bekommen dazu. Das ist, glaube ich, das A und O. Und da bin ich auch bei dir. Viel zum Beispiel sagen auch immer, ja, was der Schmidt da machen kann, das kann er machen, weil der eine Firma ist. Hm. Und ich sage halt, wir sind so zu 7, zu 8, zu 9, je nach Freelancer, je nach freie Teammember und so weiter. Ich glaube, dass wir als S&K nicht größer sind, wie in vielen Firmen Teams aufgestellt sind. Und das ist der Beweis, dass es in jeder Firma funktionieren kann, weil du nur mit dem Team arbeiten musst, mit der jeweiligen Führungskraft. Und deswegen sind wir nicht, weil wir so klein sind, so erfolgreich. Und du kannst uns auch als 500, 600.000, 5.000 Mann Firma bei uns abschauen, weil du in die Teams hereingehen musst. Und ich bin auch vollkommen bei dir. Wir reden immer von großen Beispielen. Ich nehme auch immer sehr gerne große Beispiele, weil es dann etwas vereinfacht wird. Es gibt aber auch genügend Beispiele in kleinen Firmen, die wohl das auch auf den kleinen Level stemmen, weil sie ein anderes Umfeld haben. Ich bin bei dir, das Umfeld, wo die sich bewegen, also manche Top-Führungskräfte, von denen man auch dann lernen möchte oder auch viel abschauen möchte, das sind natürlich in Sphären unterwegs, die für uns erstmal nicht denkbar sind. Ja.
Genau.
Und wo wir auch vielleicht gar nicht hinwollen, vielleicht sogar.
Auch, ja. Genau, weil sie ja auch da oben recht kalt und
Wer möchte schon Liverpool leben?
Ja, genau, das wäre das Nächste. Bleiben wir beim Podcast Be Proud. Wie bist du zum Format gekommen? Wie ist die Idee entstanden? Was ist deine Inspiration dazu gewesen?
Ja, also erstmal tatsächlich habe ich schon lange Podcasts gehört, vermehrt dann im ersten Lockdown viel Zeit, bin jeden Tag eine Stunde spazieren im Wald draußen, das ist also so ein Fable von mir, einfach mal eine Stunde raus und Kopf frei bekommen. Kopf frei bekommen war dann immer so viel drin mit Podcast hören, weil ich dann viel Podcast gehört habe. Und was mir schon immer Spaß macht, auch bei den Kunden draußen, wenn ich halt meine Kunden einfach gute Gespräche führe. Das ist mir mehr wert wie irgendein Workshop oder irgendwas anderes. Und ein gutes Gespräch ist so viel wert. Ich bin auch kein Typ für Smalltalk. Das merken ja vielleicht manche Kumpels von mir, Bekannte, Nachbarn, die mich nicht kennen, weil ich nur grüße. Aber ich habe keinen Bock auf über Vettel zu sprechen. Mich interessiert die Tabelle vom Fußball nicht. Das ist mir alles zu langweilig. Okay. So, wenn man aber jetzt hat, wo wir auch mit dir Gespräche führen durfte im Oktober, mich interessiert dann einfach auch dieser Philipp. So, und wenn mich der interessiert, dann glaube ich, dass das andere auch interessieren könnte und dass ein Format, viele haben es geschrieben gehabt, alle Podcasts gehen zu lange, wir gehen über eine Stunde und so weiter. Und ja, die gehen über eine Stunde, weil ich einfach Bock habe auf Substanz.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, die geht verdammt schnell rum, diese Stunde plus 15
das, oder was. Das geht. aber ich habe einfach Bock auf Substanz und Substanz heißt für mich auch, gute Gespräche führen. Und ich bin tatsächlich in meinem Leben immer weiterkommen, entweder durch ein gutes Buch oder durch ein gutes Gespräch. Mhm. Und ein gutes Gespräch ist so viel wert und mir macht es Spaß. Wir lernen spannende Menschen kennen. Es zahlt auf S&K nicht viel ein. Es ist für uns kein Marketing-Tool, wo wir jetzt sagen, hoffentlich bekommen wir das nochmal fünf neue Kunden dafür. Das ist uns egal. Es ist sehr zeitaufwendig zwar für uns, aber wir machen das wirklich, weil ich halt einfach Bock drauf habe. Genau. Und so ist es mal dann einfach entstanden. Das war auch Learning by Doing und einmal so anfangen, schauen, was daraus wird. Können wir verkünden. Wir haben jetzt, glaube ich, die Woche unsere 1.000 Abonnenten, die sind auch vollendlich. Das ist für eine tolle Zahl, vor allem so als unbekannter B2B-Gesprächspodcast. Wir haben ja keine Reichweite so in dem Sinn. Wir sind nicht bekannt. Sind wir eigentlich ganz happy und für mich ist es eigentlich eine schöne Abwechslung zum beruflichen Alltag.
Absolut. Nein, auch macht riesig Spaß. Ich finde auch jetzt gerade, wo wir sind ja ziemlich im Flow auch, das passt. Das ist sehr, sehr schön. Und man macht ja auch nicht immer Dinge bewusst, um irgendein Ergebnis zu erreichen, sondern einfach mal sich selber auszuprobieren. Mal schauen, wie wirkt das Ganze, wie viel Spaß macht mir das. Ja. Du hast darüber natürlich Zugang zu gewissen Menschen, also Strongest Man hatte.
Super da, Erfahrung.
Andreas Meyer fällt natürlich immer wieder ein, auch der unfassbar viel zu erzählen hat. Der mich mir komplett angehört dann auch. Und, also Bürgermeister waren dabei und. Das sind ja auch immer Menschen, an die man nicht wirklich direkt so rankommt, wenn man die A nicht kennt oder wenn man sagt, hallo, ich komme jetzt hierher, wir wollen mal einen Podcast machen.
Genauso ist es.
Und darüber kommst du ja auch wieder weiter. Ja?
Genau so ist es. Also zwei Beispiele. Ein Beispiel, Heinz Ollisch, Strongest Man, also Fitnessstudio, 16 Jahre, pumpen. Da war die halt einfach in DSF und hat irgendwelche Flugzeuge geschoben bei Wetten, Wasser oder sowas. So, und 15 Jahre später sitzt du eigentlich vor dem Idol und der ist völlig normal und sagt, du möchtest was trinken oder komm einer oder sonst irgendwas. Also total cool. Und wie wir ein Gespräch geführt haben, wir hatten uns ja persönlich davon nicht, aber allein schon, also meine Schwester weiß das zum Beispiel oder meine Kumpels aus der früheren Zeit, also früher war für uns Einkaufen fahren, Weiden, City Center. Das war für uns immer das Parkhaus, das war für uns immer die erste Anlaufstation oben mit CDs, also alle meine CDs kommen aus diesem Center raus. So, und dann mal mit diesem Geschäftsführer zu sprechen oder auch dann mal hinter die Kulissen zu schauen oder einfach, das hat irgendwas für mich. Ne? Und wir versuchen da eine Mischung zu hinbekommen aus regionalen Menschen, die man kennt oder auch nicht kennt. Jeder hat eine geile Story zu erzählen und ab und zu versuchen wir auch, ein paar bekanntere, zumindest aus dem Business-Kontext, ranzubekommen. Mhm. Und die Mischung wollen wir jetzt einmal ein bisschen fortführen. Ja.
Absolut. Cool. Super. Jetzt hast du ja schon mit vielen unterschiedlichen Menschen diesen Podcast gemacht, auch so zu tun gehabt, auch über die Inspiration Night. Gibt es irgendeine Story, die dich berührt hat, wo du sagst, da warst du überrascht, dass jemand so offen mit einer negativen Geschichte vielleicht umgeht oder auch im Positiven? Oder gibt es einen, wo du sagst, das ist mir besonders hängen geblieben? Und natürlich darauf dann die Frage, wen hättest du denn gern nochmal am Mikrofon? Wer würde ich mal so kicken?
Also erstmal muss ich sagen, was ich schon immer gelernt habe, deswegen auch diese Gespräche, viele Menschen, Beispiel von Inspiration Night, hören sich einen Vortrag an und sagen, bringt mir nichts, war ein scheiß Vortrag oder irgendwas. Hm? Und ich habe gelernt, dass du aus jedem irgendwas mitnehmen kannst. Haben wir auch schon darüber gesprochen gehabt.
Ganz kurz, 7 Weltwunder habe ich noch drauf.
zum Beispiel. Und weißt du, jeder, wo einen Vortrag hält, jeder, wo in so ein Gespräch reingeht, der braucht von mir immer, oder der bekommt von mir immer zu 100% Respekt. Ob ich den jetzt vielleicht mehr mag oder weniger mag, ist völlig dahingestellt. Und deswegen hat jeder seine Story und ich habe schon immer gelernt, dass du von jedem was lernen kannst. Ich fahre von dir
weg. Positiv
wie negativ. Ich fahre von dir raus aus der Parkgarage und denke mir, das war ein Satz, der bleibt wahrscheinlich ein Leben lang. Der Mai an die mir reden, davor, danach, mal Smalltalk, denkst du, okay, krass, haben wir so noch gar nicht besprochen. Und da war jeder so sein eigener Typ. Wo er jetzt erstaunt war tatsächlich, war das letzte Podcast, einer der letzten Podcasts mit dem Luki Maurer, Fleischpapst, wie er betitelt wird aus der Presse. Da wollte ich hinfahren und wollte ein Gespräch führen über ihn, über die Entstehung, über Kitchen Impossible, also einfach so. So. Und der hat dann Bock drauf gehabt, dass der seine komplette Kindheit erzählt, mit seiner Krebserkrankung, wo er eigentlich schon fertig war mit dem Leben, dann seine Bucketlist praktisch geschrieben hat, sich wieder aufgerappelt hat und bis heute total normaler, urbayerischer Typ geblieben ist, der sich nichts drauf einbildet, trotz einer sehr starken medialen Präsenz, aber dass der so Bock gehabt hat, aus dieser Kindheit zu erzählen und vom Bierfahrer, wo sein Vorbild war, bis hin eben, wie er im Krankenhaus gelegen ist mit der 6., 7. Chemo und sagt, also eigentlich war's das jetzt. Und das war ein sehr tolles Gespräch und ein bisschen auch komisch, weil es für mich nicht so zu erwarten war. Du fährst halt hin, willst ein cooles Gespräch führen mit dem Luki Maurer und dass der dann so in seinen Anfangsjahren hängen bleibt. Das hätte ich nicht geglaubt und dass er sich dann so öffnet. Wir haben danach mit seiner Assistenz geschrieben gehabt, eben mit Abstimmung, passt alles soweit. Und sie hat geschrieben gehabt, sie hat den Podcast auch angehört und es war ein untypisches Gespräch eigentlich für Luki Maurer, weil der halt bei, was ich, jedem Interview immer so Fleisch, Koch, Kitchen Impossible, The Taste, cool, Fleisch, Braten, Grillen, immer so das Gleiche spricht, aber nicht so, wie er eigentlich als Mensch ist. Mhm. Und das war so ein bisschen ein bleibendes Gespräch, weil der mich eigentlich moderiert hat irgendwie in diesem Gespräch. Der hat mich eigentlich gar nicht weitermachen lassen, sondern hat sich ja immer in der Kindheit, ist der eigentlich stehen geblieben. Und deswegen war das ein spannendes Gespräch. Und alle anderen Gespräche, muss ich sagen, tatsächlich nach jedem Gespräch schreibe ich mir so 1-2 Punkte auf für mich selber. Ich höre jeden Podcast einmal davor durch, weil es ganz spannend ist, seinen eigenen Podcast anzuhören. Und versuche von jedem 2-3 Learnings wirklich ganz, ganz bewusst mitzunehmen. Und wenn ich vom Mikro haben möchte, ist tatsächlich schwierig. Ich habe 2-3 Leute gehabt, die ich unbedingt mal im Podcast haben wollte. Das war einmal der Bodo Jansen von den Umstrahls Boom Hotel, weil die einfach als Unternehmer was geschaffen hat, was ganz besonders ist, die aber nicht viel kennen, also total fremd eigentlich ist in unserer Region. Und ansonsten wäre es wirklich mal so Charaktere, wie zum Beispiel, übertrieben gesagt, einen Toto Wolff oder wie immer, weil die zwar rückblickend schlau herreden können, wie sie es gemacht haben, aber trotzdem du davon lernen könntest. Also wie schaffen die das mit dem Geld? Und Geld schießt nicht nur Tore, sehen wir ja auch in dem gewissen Liegen, aber wie schaffen die mit Geld? Wie schaffen die mit Menschen, wie schaffen die auf dem High-Level praktisch diese Mannschaft zu halten? Und das wäre so, das sind so tolle Gespräche, die ich eigentlich führen wollte oder gerne würde und mit denen ich eigentlich sehr, sehr tief einsteigen möchte in diese Materie. Und ansonsten, das muss kein Bekannter sein, aber es sollte zumindest einer sein, der was komplett Faszinierendes irgendwie geschafft hat und vielleicht sogar weiß, warum. Und das wäre ein ganz cooles Gespräch mit solchen Typen. Ja.
ja, auch wieder rausziehen, lernen, zuhören,
ja,
für sich bearbeiten auch vielleicht.
Also ja, auch lernen, mal so ein bisschen andere Perspektiven einzugehen. Ja, ja. Also ich habe eine sehr starke Meinung und die vertrete ich auch sehr, sehr stark. Immer mit dem Versuch, mit bestem Wissen und Gewissen es zu tun. Aber ich glaube, dass Perspektivenwechsel im guten Sinne schon gut tun, glaube ich. Ne? Also ich will jetzt niemals mit irgendeinem Typen über die AfD sprechen und der sagt, ja, also eigentlich bin ich stolz rechtsradikal. Dann würde ich sagen, also gut, die Perspektive bringt mir jetzt gar nichts, ist nicht meine Welt, mit dem würde ich nicht sprechen. Wenn aber einer sowas gerne mal kontrovers diskutieren wollen würde, dann bin ich voll dabei. Also dann wirklich einmal schauen, warum denkt er so, warum tickt er so, warum ist es für die Option? Also einmal schauen,
warum ist er so geworden?
Absolut, genau, genau.
Das ist für mich ganz wichtig. Ja, genau. Und das finde ich, das ist eine ganz spannende Geschichte, das geht mir die ganze Zeit oder in letzter Zeit öfters natürlich, da du dich auch für alles entschuldigen musst. Du musst ja sofort, sobald du das Wort AfD in den Mund nimmst, bist du ein Rechter, ja, bist du ein,
ja,
Nazi,
ja,
Erzkonservativer, was auch immer. Und das fehlt unserer Gesellschaft mittlerweile, dieses Graue.
Ja, es absolut. Es gibt
nur Schwarz-Weiß, das merke ich gerade, das haben wir im Oktober auch da schon mal besprochen.
Ja.
Natürlich brauchen wir nicht bei einer AfD reden, dass diese rechte Scheiße nicht funktioniert. Das brauchen wir nicht mehr, ja, das ist völlig klar.
Ja.
Auf der anderen Seite legen die auch in manchen Dingen einen Finger in die Wunde,
ja,
wo du sagst, ja, damit kann ich mich identifizieren.
Ja. Ja.
Und das ist ja die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass es ja genug Menschen gibt, die das genauso sehen, die mit rechts überhaupt nichts, ja, zu tun haben, sondern denen es um die Sache geht.
Ja.
Und diese Diskussion, diese kontroverse Diskussion, sich damit auseinanderzusetzen, sich nicht als SPD und CDU oder CSU sich hinsetzen und sagen, ihr seid Nazis, mit euch reden wir nicht,
ja,
sondern warum wählen denn 20-25% in den, ja, Ostländern,
ja,
diese Partei? Oder warum gehen die vielleicht auf 12, 13, 14, 15%? Das ist ja keine geringe Anzahl an Menschen, ja, die das so sehen. Und, ja, das sind nicht alles Rechte. Und da, das finde ich total spannend. Das wäre sicher mal ein Thema für den ganzen Abend, weil sowas,
ja,
ist ganz anders. Da muss unsere Gesellschaft meiner Meinung nach umdenken. Ja?
Ganz einfaches Beispiel, bin ich voll bei dir. Luki Maurer hat gesagt gehabt, bei uns die Weiber im Podcast. Und hat sofort gesagt, du, der hat uns den Bayerischen Song, oder? Also du weißt für das mal mit vollem Respekt. Und dann war für mich klar, hey krass, dass du solche Wörter sofort in Frage stellst.
Ganz genau. Ja.
Und der Gegenüber, oder du glaubst, der Gegenüber sofort das Negative drin sieht. Und das ist das, was du auch meinst, dieses du musst aufpassen, was du mittlerweile aussprichst, weil du sofort Stempel drauf hast. Und das finde ich ultra schade. Und wie zum Beispiel, oder ich versuche es bewusst, unbewusst, ich bin jetzt auch keiner, sagt, der bei uns im Podcast, liebe ZuhörerInnen, kann man machen,
nein,
aber ganz ehrlich, das, wenn ich Zuhörer sage, ob mir eine Frau dann sagen würde, pass auf, du vergisst mich als Frau,
ja,
und wieder bin ich bei dem besten Wissen und Gewissen, wenn ich Zuhörer sage, da bin ich komplett tiefenentspannt, weil ich alle Menschen meine, die, genau, mir zuhören,
ja,
und da machen wir uns das Leben mittlerweile verdammt,
ja, schwer. Ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, sind wir auch einer Meinung, das ist völliger Wahnsinn, was da betrieben wird,
ja,
es sind ein paar wenige, die da irgendeine, ja, Plattform bekommen und,
ja,
und da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja.
Marco, Netzwerker, Macher, Antreiber, Motivator, Taktgeber. Ich denke, das können wir alles so stehen lassen. Bist du das alles von deinem Naturell her? Oder musst du dich ab und zu auch selber mal in den Allerwertesten treten, dass du als Führungskraft, als Chef, die Rolle, die du anders definierst, einfach übernehmen zu können? Also bist du so powerful mit diesen Attributen, dass du das jeden Tag abrufen kannst, oder stehst du manchmal auch morgens auf und sagst, Leco mio, wird schwer heute, aber ich muss diese Rolle annehmen?
Absolut. Okay. Also ich bin jetzt keiner, wo unter meinem schwarzen Klamotten das blau-rote S-Trikot trägt. Zum einen bin ich, glaube ich, der geworden. Also ich glaube, du könntest meine Freundin fragen, wie ich mit 16 war. Das ist wirklich ein brutaler Weg und deswegen ist einiges sogar faszinierend, dass man so lange zusammen bleibt, weil ich mich, glaube ich, in diesen Jahren bestimmt 3-mal, 4-mal, 5-mal massiv verändert habe. Wenn du meinen Lehrer fragst, wie ich früher drauf war, die schreiben mir heute noch, was da los ist und wie das ging. Nicht, weil ich jetzt schlecht war und frech war, sondern weil ich immer so, heute weiß ich, dass es Introvertiertheit bei mir drin sehr stark schlummert. Und ich war immer ruhig. Ich war immer nicht der, wo eben bei der frechen Gruppe mit dabei war. Ich war nicht der im Fußballteam, der bei der Top-Clique dabei war. Ich war immer so ein bisschen bewusst kein Außenseiter, das wäre zu viel gesagt, sondern ich war immer so der Beobachter. Ich war immer so außen vor, ich wollte keinem was Böses, war immer so ein bisschen mit dabei und wurde dann in meinen jungen Jahren, sage ich mal, ich nenne es mal Veränderungen in der Family. Habe meine Mutter ja praktisch früh verloren, wie ich bei 16 war. Und dann wirst du halt relativ schnell reingeschubst in die Verantwortung. Unbewusst. Und irgendwann musst du dann damit entweder bewusst arbeiten oder halt nicht. Und mir war dann irgendwann klar, welche Eigenschaften musst du dir aufbauen, dass du hier in dem kleinen Ort überlebst. Mhm. Weil im Endeffekt ist es ja so, mein Vater war in München dann beruflich, hat uns dann damals zur Auswahl gestellt, ob wir als Kinder mitkommen möchten nach München, weil er einfach sein Leben nicht komplett verlagern konnte, wobei der BMW hätte man auch von ihm nie verlangt, dass er sein Leben für uns anpasst. Hatten immer eine ganz normale Beziehung zu ihm. Und dann ist er in München geblieben und wir sind bei Geschirr geblieben. Und meine Schwester und ich haben uns dann irgendwann durchgerauft und waren dann einfach dieses Verantwortungsübernehmens, wurde uns eigentlich aufgelegt. Und durch das war ich dann relativ schnell in den Schulen dann auch, also in den Berufsschulen dann, du bist dann sofort irgendwie immer Klassensprecher gewesen, du warst immer Schülersprecher, du warst dann auch immer ein Vorstand, du warst immer Clubleiter, du warst immer warst du jemand, der wo vorausgegangen ist. Aber nicht, weil ich das irgendwie intrinsisch in mir hatte, sondern weil ich gewusst habe, okay, also irgendwie musst du jetzt überleben und irgendwie musst du ja da was aufbauen, sonst geht es nicht weiter. Also. Und dann wurde ich, glaube ich, so, weil ich dann viel gelesen habe und habe da wirklich versucht, so von guten Menschen, guten Führungskräften. Ich bin kein Fan von Elon Musk, kein Fan von Zuckerberg, ich bin kein Fan von reinen Kapitalisten, die wo sagen, Hauptsache Kohle ist mir scheißegal. So bin ich auch aufgewachsen, deswegen war es für mich ganz spannend, die Einschätzung eben, dieses Materielle ist mir nicht wichtig. Und deswegen war mir wichtig, okay, wie lernst du von guten Menschen, ne? Einfach normalen Menschen. Da habe ich dann viele Bücher gelesen und so weiter. Und dann habe ich immer mehr so versucht, meine eigene Kultur oder meine eigene Identität praktisch zu formen, ganz, ganz bewusst. Viele machen das ganz unbewusst und für mich ganz bewusst. Und heute hast du das eigene Titel aufgezählt. Wenn heute mein Kollege kommt, der Felix, und sagt zu mir, was drückt man auf deinem Titelkarten für einen Titel drauf? Weiß ich nicht. Also wir haben jetzt Markendenker drauf geschrieben, dass irgendwie themenaffin ist. Bei mir steht niemals Inhaber oder Geschäftsführer oder CEO oder irgendwas, weil mir das egal ist und weil ich mich auch selber gar nicht so wichtig nehme. Vielleicht klinge ich ab und zu, dass ich mich wichtig nehme, aber eigentlich ist es mir völlig egal. Und wenn du heute meinen Job anschaust und meine Schulzeit betrachtest, dann ist eigentlich das, was ich heute mache, hätte gar nicht mein Job werden können. Also Vorträge halten, Horror gewesen. Okay. Mit Menschen zu sprechen, Horror gewesen für mich. In Räume reinzugehen, wo zwei der Menschen auf dich warten, als sehr ruhiger, introvertierter, nachdenklicher Mensch, Horror. Mhm. Das sagen mir die Lehrer auch. Viele Lehrer, die wir kennen, haben eine gute Beziehung mit Lehrer aufgebaut damals, die sagen, das gibt's ja nicht. Und das ist, glaube ich, dann gekommen durch dieses Aufwachsen im jungen Alter, sehr selbstständig, sehr eigenständig. Ja, und immer schon für dein Leben dann verantwortlich gewesen. Also selbst wenn meine Mutter noch gelebt hat und die gearbeitet hat, waren wir immer allein zu Hause. Wir haben immer für uns gekocht und waren immer so für uns selbstständig. Und ich glaube, dass das immer das ist, wo ich dann so nächstes rückblickend ab und zu mal ein paar so Geschäftspartner sehe oder so Leute, die was im Leben wirklich wollen, erreichen wollen. Nicht Geld und nicht Erfolg, sondern weil sie was erreichen wollen. Das sind es oftmals Menschen mit Schicksalsschlägen. Oftmals Menschen, die wo im jungen oder im älteren Alter irgendwann mal was mitbekommen haben, wo der Lebensweg komplett die falsche Bank genommen hat, in Anführungszeichen falsche Bank genommen hat. Und wenn du mit denen sprichst, dann ist immer irgendwas vorgefallen, dass die in die Verarmatung reingeprügelt worden sind. Und das, glaube ich, ist für mich so ein bisschen der Schlüsselmoment immer schon gewesen, auch reflektierend, rückblickend, dass die Verarmatung übernehmen zu müssen, war eigentlich der Weg. So, und dass es heute eine Markenagentur ist, wo ich Mitarbeiter haben darf, die auf meiner Seite stehen, das ist entstanden. Das war jetzt aber nie der Weg. Oder nie das Muster, was ich erreichen wollte, sage ich mal.
Wahnsinn, danke für diese Offenheit auch. Muss mal so zusammenfassen, ist ja, Mutter zu verlieren ist ja ein Schockmoment. Ist ja wahrscheinlich so, was man sich.
Ja, in dem Moment, also die, wo dabei waren, da gab es einige Bekannte, die damals ein Autounfall gewesen, das wisst, also Obfiedach weiß das auch, also wo ich mich kenne, die wissen das auch, da war ich immer so eine kleine Marco und so weiter. Und meine Kumpels waren damals sehr nah dran bei mir, meine Freundin war damals sehr nah dran bei mir. Ich habe das, glaube ich, damals sehr einfach verkraftet. Und ich weiß bis heute nicht warum.
Und aber ist dein Werdegang so ein bisschen auch, dass du das von dir hältst oder bist du
da? Nee. Also wir haben das schon verarbeitet, sage ich mal. Waren dann auch teilweise bei den Ärzten und so weiter. Habe ich damals für mich nicht vermutet, dass ich es brauche und so weiter. Und durch das, dass wir damals ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt haben, auch zum Vater, war das für uns alles tragisch und schlimm, also absolut lebensverändernd von heute auf morgen, mit viel Rückhalt damals von meinem Chef, viel Rückhalt von Kumpels und so weiter. Und dann war mir schnell klar, es gibt ja, also ich war dann relativ schnell klar, also Schicksalsschläge, die kommen, komme ich was wolle. Wir werden an diesem Tag, wie, wo, wann stirbt, das wäre gekommen, egal wie, wo, wann. Das ist also ein Punkt, wo ich versuche zu akzeptieren. Und irgendwie, wie soll ich das erklären, gehst du dann den Weg einfach weiter. Manche würden auch vielleicht sogar behaupten, in die Arbeit gestürzt oder wie auch immer, oder in Projekte gestürzt. Das kann natürlich auch gut sein. Aber für mich war es damals zwar tragisch, aber lebensverändernd auch, aber nicht vernichtend. Das, glaube ich, kann man jetzt
sagen. Nee, das auf gar keinen Fall. Weil ja, wo ich raus wollte, ist, dass aus dieser Schocksituation einfach für dich, also wie ins kalte Wasser geworfen sein, ich muss jetzt selbstständig sein, ich muss jetzt vorangehen, was ja, wenn du ein Klassensprecher da die Verantwortung übernommen und so weiter. Also
hast du.
Ich habe keinen Elternteil verloren, Scheidungskind, also der Klassiker auch, relativ früh. Und auch in diese Verantwortung reingedrückt worden. Du sagst, du bist jetzt der Mann im Haus, du musst das jetzt machen und so weiter.
Ja.
Wo wir, glaube ich, dadurch viel recht früh lernen durften, mussten, wahrscheinlich auch viel auf die Schnauze gekriegt haben, aber recht früh auch wussten, was wir nicht mehr wollen.
Ja, ich glaube, in dem Moment musstest du es lernen.
Genau.
Rückblickend sagst, vielleicht war es nicht so die schlechteste Schule, sage ich mal.
Genau. Ne?
Und in dem Moment, wo das dann damals passiert ist, da bist du schon im Schock, also rückblickend auch. Ich glaube, da haben alle geweint, außer ich.
Okay.
Also einfach, weil so, einfach Körper so Schutz aufgebaut, warum weinen alle, warum trauen alle, natürlich ist es schlimm, aber hey, geht weiter. Ja. Und mir war immer, und so bin ich ja heute noch, ne? Aber mir war auch klar, egal was mir passiert, es gibt Menschen, denen widerfährt viel Schlimmeres, und das gehört dann zum Leben dazu, ob früher oder
später. Und das ist ja auch eine Kunst, das anzunehmen. Dass man, also der Tod gehört genau zum Leben, wie Schicksalsschläge, wie Unfälle und so weiter. Das ist tragisch in dem Moment, aber die Welt interessiert sich.
Ich denke, damit können manche Menschen bei mir gar nicht umgehen. Ich denke zum Beispiel, mein Leben oftmals wirklich von hinten.
Mhm.
Also manche Menschen können das gar nicht verstehen.
Ja.
Ne? Also für mich war immer schon klar, also einfaches Beispiel. Bei mir gibt es auch eine Bucketlist irgendwo mehr oder weniger und da schon einmal drauf, ich möchte einmal den Tom Brady, New England Patriots in Boston, in Foxborough live spielen sehen. Habe ich gemacht und ich habe alles, was ich machen wollte, mal ganz übertrieben gesagt, habe ich gesagt, okay, muss ich bis 35 machen.
Okay.
Weil ich weiß ja nicht, wann ich sterbe. Mutter ist auch relativ zum Früh gestorben, sage ich mal. Ich war zwar noch älter, aber auch relativ früh. Und mir war klar, also wenn du wirklich so ein, zwei Träume hast, die wo du wirklich erreichen möchtest, dann musst du sie jetzt machen.
Ja.
Also jetzt musst du das tun, was du Bock drauf hast. Deswegen auch diese Freiheit.
Ist dieser Traum im Nachhinein das, was es tatsächlich war in deinen Gedanken zu damals? Oder relativiert sich das tatsächlich dann irgendwann mal?
Also natürlich muss man sagen, wenn du so, also was heißt Traum? Also natürlich war mein Ziel, ich möchte den Typen einmal live sehen, weil der einfach auch als Führungskraft, als Leadership seine Lebensart komplett verrückt führt und toll führt. Dann sitzt du in Foxborough und dann geht dann diese Umkleidekabine quasi auf. Dann gibt's dann bei die Amis ist er dann so mit Door Opening, Locker Room, Presented by irgendwas, also alles vermarktet bis hin zur Umkleidekabinentüröffnung.
Ja.
Und dann steht, geht dann die Tür auf und dann steht praktisch dann die Nummer 12 und dann kommt die rausgerannt und du siehst ihn und du nimmst ihn wahr und in dem Moment ist es toll, weil du einfach den einmal live sehen wolltest, weil es einfach eine Art Vorbild ist irgendwie. Rückblickend habe ich der Vorbild auch schon gewusst, zum Glück ist es einfach nur ein Meilenstein gewesen. Das war jetzt zwar eine Wunscherfüllung, vielleicht keine Traumerfüllung, Wunscherfüllung, aber das war so einmal runde Beispiel, Nordschleife fahren zum Beispiel, ne?
Ja.
Noch nicht gemacht, will ich machen. Und solche Sachen will ich einfach machen, weil ich weiß, dass das Leben relativ schnell zu Ende sein kann. Und wir haben vor kurzem, meine Freundin zum Beispiel, das ist auch ganz spannend, das ist auch sehr privat, aber ich glaube, das ist schon für manche auch sinnvoll. Ich habe mir bei meinem 35. Geburtstag zum ersten Mal Gedanken gemacht über Testament, wer bekommt was. Mittlerweile habe ich Firma, ich habe Eigentum, ich habe Freundin, nicht verheiratet, musst ja auch trotzdem alles regeln, ne, weil man trotzdem die Regeln nicht einhalten kann, wenn du nicht verheiratet bist.
Hm.
Du hast Neffen und Nichten. Du hast irgendwie Konten, du hast Mitarbeiter, also es muss alles regeln. Und für mich fällt es ultra leicht, sich mit dem Ende des Lebens zu beschäftigen.
Mhm.
Und das macht, glaube ich, vielen ein bisschen Angst und ich bin relativ schmerzfrei vor dem, was kommt, weil ich genau weiß, es kommt, wie es kommt. Du kannst viel beeinflussen, aber ich bin total tiefenentspannt und meine beste Freundin damals, die Lisa, mit der ich viele solche Gespräche auch geführt habe, die konnte es nicht hören, oftmals, dass ich mein Leben wirklich jetzt nicht so in der 40, 50, 60 Jahre Perspektive sehe, sondern eher so in meiner 35 Jahre Perspektive sehe. Und das Leben von hinten zu denken macht vieles einfacher.
Das war's dran, absolut.
Kann ich nur jedem empfehlen, dass er mal sein Leben von hinten her denkt.
Ja, und auch mal wirklich reflektiert, wie, was für tolle Sachen tatsächlich auch schon passiert sind.
Absolut.
Das vergessen ja auch viele. Man hält sich immer an so negativen Dingen auf, aber geh mal wirklich jetzt Stand heute zurück, was ist alles passiert. Und das ist für jeden ja unterschiedlich. Das sind private Geschichten, das sind Geburt von Kindern, das sind Hochzeiten, was weiß ich, das sind Geburtstage, das sind Events, wie du es
siehst.
Also ich kann das wunderbar mit dem Brady nachvollziehen. War für mich, gab es zwei Dinge tatsächlich. Ich wollte Nowitzki unbedingt sehen nochmal.
Ja.
War in Las Vegas, fliegt nach Los Angeles. Nowitzki da vorher verletzt, also leider nicht da. Ich war da.
Oh.
War verdammt bitter, er war auch leider nicht in der Halle. Und das zweite war, als Kind immer Siegfried und Roy zu sehen in Las Vegas.
Ja.
Und dann waren wir im Secret Garden, haben die ja dann noch in dem Hotel da eine Ausstellung und da steht Siegfried plötzlich. Und wir haben alle gedacht, das wäre so ein Double, laufen ja nur Double. Er war das Original, habe ihn auch angesprochen dann, kannte Weiden.
Super, ja, das ist geil.
War total mega. Da habe ich mich danach hingesetzt, habe erstmal geheult, weil das hat mich so ergriffen.
Ja.
Da war ich auch schon, waren 30.
Ja.
Aber wie du sagst, das sind so Momente, das sind so Meilensteine, die man mal erleben möchte. Und geschehen dann ganz anders, weil durch den Unfall war keine Chance, die zwei zu sehen nochmal.
Ja,
ja, und dann gehst du da Jahre später hin.
Ja.
Und das kann man eigentlich den Leuten nur mitgeben, dass man sagt, pass auf, mach mal einen Cut, überleg mal, was eigentlich schon in deinem Leben alles Tolles passiert ist. Also dieses Positive insgesamt viel mehr
vorstellen.
Ja.
Also bei mir war es also nicht ähnlich, aber bei dem Tom Brady-Spiel damals eben war es so, du formst ja auf Foxborough, also auf dieses Stadion, die macht ja New England Patriots und an dem Tag verliert er sein Spiel, ich glaube das erste nach 30 Heimspielen oder so, war dann zwar egal, aber wie so, klar, kommen wir, verliert er, aber das war, also den mal zu sehen ist einfach, klar, wenn du den heute kennen würdest, total normaler Typ, das würden die von sich auch behaupten und vielleicht ist auch so, aber die Menschen haben irgendwas an sich, eine Aura, von der du dich begeistern lässt. Nowitzki, ich habe damals diese Verabschiedungsvideos gesehen, da flänzt du ja mit. Also du holst ja mit, wenn so eine Verabschiedung
wird. Welche Spieler dann kommen ihn zu Ehren?
Ja, genau.
Seine Top 5 und die stehen dann vor dir. Und
brutal.
Wie normal dieser Mensch.
Ja.
Dokumentation, Mama, ich brauche Geld.
Er ist
in Würzburg, also kriegt er 50 Euro.
Ja.
Und das ist unfassbar toll zu sehen, wenn man so viel Wichtigtour erlebt in der Berufswelt, in der Privatwelt, die nichts in der Kategorie gerissen haben und meinen, wer sie sind.
Ja.
Das
und deswegen ist
menschlich.
Und deswegen ist auch dieses Thema Demut. Genau, Demut. Ja. Das ist dann wieder mein Thema.
Genau.
Natürlich hat ein Nowitzki finanziell ausgesorgt, ein Tom Brady ausgesorgt.
Ja.
Aber ein Tom Brady, allein wie der mit seinen, gerade mittlerweile, ich weiß nicht, das ist 42, 43, immer noch Quarterback spielt auf dem höchsten Level, der lebt demütig mit Ernährung, mit Sport. Ich glaube, ist keine Nachtschattengewächse und also lebt ja voll radikal. Und das ist das Demütig, was ich meine. Weil den 10 Millionen am Konto bringen, das ist auch nichts. Seine Mutter war damals schwer krank und so weiter. Also der sagt, pass auf, gib meine Mutter zurück und nimm das Geld weg. Deswegen ist alles Materielle für mich noch nie was wert gewesen, weil das geht ja in dem Sinne nicht.
Und das macht frei.
Genau. Und die Entscheidung, dass das Ticket buchen kann, auf New York zu fliegen und nach Boston zu fahren, wenn ich am Sonntag Bock habe, dass ich aber Nürburgring hinfahre und mein Rennen anschaue und bin da 20 Stunden unterwegs, dann macht es Spaß und das ist so die Freiheit, die ich mir quasi nehmen möchte. Und das, glaube ich, ist einfacher, wenn du Unternehmer bist, weil du halt keinen Urlaub nehmen musst und vielleicht noch mal am Ende des Monats mehr Geld hast, um sowas auch zu tun, weil du es einfach auch leisten musst in dem
Sinne. Ne? Aber als Ergebnis auch deiner Verantwortung deinen Mitarbeitern gegenüber. Also ist das ja völlig legitim.
Genau, absolut.
Ja. Schön.
Ja.
So, jetzt habe ich eine Frage, da muss ich mich natürlich hier schwer aufpassen. Wenn man das alles so hört, was du denkst ja auch in grenzenlos. Du bist ja open mind für alles, du hörst dir alles an, du machst dir Gedanken, du hast auch sehr viel schon gesehen und erlebt. Ist denn Oberpfichtach eigentlich nicht für dich zu klein? Oder bist du hier als in deiner Heimat, Stadt, Dorf, vorsichtig?
Stadt. Achtung, Bürgermeister hört bestimmt zu.
Bist du genau hier richtig aufgehoben?
Boah. Keine Ahnung. Ich bin ja, was auch vielleicht manche gar nicht wissen, ja in der Nähe von München geboren, weil ja praktisch Mutter, Vater damals beruflich sich Richtung München orientiert haben, wurde dann von meinen Eltern mit 2 Jahren entführt oder mit 3 Jahren entführt nach Oberpfichtach in den elterlichen Umfeld wieder, wo sie praktisch auch aufgewachsen sind und bin seitdem quasi hier. War zum Studieren, zum Fortbilden immer Düsseldorf, Nürnberg, Berufsschule Straubing, immer schon viel auf Messen gewesen, also immer weit weg. Und irgendwie kam schon mal der Punkt so zwischen 20 und 25 Jahren so, okay, krass, bleibst du jetzt hier oder gehst du auch weg und so. Und dann war aber nie so richtig, also ich wollte, mir war immer klar, ich möchte mit der Marke arbeiten. Hm. Das habe ich relativ früh festgestellt, dass ich das möchte. Weil was Faszinierendes dran gewesen ist. Und da war mir klar, also entweder gehst du weg, mindestens München, also mindestens, eigentlich musst du auf Hamburg oder so, in die Stadt der Agenturen und Markenmacher und alles Mögliche. Oder du bleibst hier. Und da musst du dich aber selbstständig machen, weil da findest du keinen Job in dem, was du machen möchtest. Und habe ich dann für den vermeintlich wahrscheinlich schwierigeren Weg entschieden, aber ich musste nie weg. Und mittlerweile ist es schon so, ich bin viel unterwegs und schätze es sehr stark, wenn ich zurückkomme und hier nur eine Ampel habe, beim Einkaufen nicht 8 Kassen vor mir habe. Also ich genieße die Ruhe und das Umland genieße ich schon sehr, sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Für die Agentur, für die Entwicklung für S&K, ich bin keiner, der rückblickend sagt, was hätte oder was wäre gewesen, wenn. Aber wenn man ein bisschen so mal das sagen würde, ich weiß nicht, wo wir heute stehen würden, wären wir jetzt in München oder Hamburg. Vielleicht käme da ein großer, toller Kunde, den wir so niemals bekommen werden. Aber wir haben hier uns mittlerweile eine coole Base aufgebaut. Wir haben tolle Kunden, dürfen tolle Firmen begleiten, die ich auch schon als Kind kenne. Durch eine wahrscheinlich vermeintlich gute Arbeit wird mir weiterempfohlen zu größeren Marken, wo uns auch Spaß macht. Ein bestes Beispiel, ich bin ja als Football-Fan, stand ich vor 5 oder 6 Jahren noch im German Bowl-Finale auf der Tribüne, habe dann Schwäbisch Hall Unicorns gegen Kiel Baltic Hurricanes gesehen. Heute darf ich praktisch den deutschen Meister Schwäbisch Hall Unicorns beraten in der Markenausrichtung. So, und das sind so Sachen, wo ich sage, okay, wie kommt das eigentlich? Also irgendwie ist es alles ganz komisch. Mhm. Wissen auch die Unicorns oder zumindest die Verantwortlichen, mit denen ich arbeiten darf, dass ich da auch so denke und dass ich eigentlich so, warum darf ich es euch beraten? Macht ultra viel Spaß aber und ist auch wirklich sehr, sehr tolle Arbeit. Irgendwann kam dann der Beweis, du musst nicht weg, um das zu bekommen, was du haben möchtest. Aber es wäre spannend gewesen, zum einen in einer großen Agentur mal gearbeitet zu haben, das habe ich auch nicht. Mhm. Manche sagen heute dieser Vorteil, dass du nicht so denkst wie die großen Agenturen. Also ich hätte gerne mal eine sehr große Markenagentur gearbeitet, auf eine sehr große Marke gerne mal. Und das Zweite ist, ich hätte schon gerne mal vielleicht erfahren, wenn ich nach München oder Hamburg gegangen wäre, ob ich dort geblieben wäre. Ich bin heute riesig verliebt in Hamburg. Mhm. Das ist für mich eine Stadt, da wo ich mich sofort auskannte, komischerweise. Du fährst dahin, du verstehst die Stadtstruktur, du liebst dieses Wasser, du liebst diese... Also das ist, Hamburg ist einfach super. Ja. Und das wäre so eine Stadt, wo ich sofort hinziehen würde eigentlich. Und okay. Und Oberfichtach ist meine Heimat. Also du wirst nur hier in 5000 Dorf, Stadtgemeinde mit 5000 Einwohnern lebst und bin ja im Stadtrat und bin selbstständig, Black Pirates, also man kennt dich irgendwann relativ schnell in der Region und dann bist du auch immer der, wo dann schnell Smalltalk führen muss, der sich überall blicken lassen muss, was dazugehört, das bin ich gar nicht.
Ne? Das war also der Hintergrund, weil du ja relativ schnell, wenn du mal keine gute Minute hast oder mal keine Zeit hast, dass du ja dann in so einer Struktur auch relativ schnell als arrogant abgestempelt wirst. Ja, aber der hat es nicht mehr nötig und das ist ja auch schade, ja, wenn man ja. So ist. Und deswegen kann ich es unglaublich gut nachvollziehen, dass man halt sagt, man geht außerhalb im Privaten dann wirklich weg, um sich das nicht noch geben zu müssen.
Ja.
Weil eh schon so engagiert ist.
Jetzt hast du wirklich was gesagt und ich glaube auch, dass die, wo mich jetzt vielleicht wirklich bloß oberflächlich kennen, ja. Die würden sagen, der ist sehr arrogant.
Ja.
Der ist sehr, schaut mich nicht an, grüßt mich nicht, meint da was Tolles geschaffen zu haben und der mich kennt, und da war eigentlich immer so meine ersten Wegbegleiter der Agentur, die mir das zum Glück immer bestätigt haben, dass es nicht so ist, also dass ich auf einem guten Weg bin und dass ich ihm nicht abhebe, weil du weißt es ja nicht, wann du abhebst,
ja.
Und da war jetzt keiner, wo mit Geld um sich schmeißt oder wo, im Gegenteil, ich gebe viel zu viel Geld aus für gute Zwecke, wo immer mein Produkt sagt, Mensch, wir können jetzt gar nicht alles bezahlen, was du da fördern möchtest, das geht nicht, aber ich bin gerne, wo wegfährt aus der Stadt Oberfichtach, nicht, weil es hier nicht schön ist, ganz im Gegenteil, sondern meine Erlebnisse, meine Erfahrungen, mein Mindset hole ich ganz woanders. Mhm. Und hier habe ich ein Umfeld geschaffen im jetzigen Landly Lab mit meinem Team, wo wir uns die Welt so machen können, wie es uns gefällt und uns tut es, glaube ich, ganz gut.
Mhm. Okay. wenn man auch so unser Gespräch jetzt mal nimmt, Interviews liest, sich vorbereitet auf Marco Schmidt oder auch mal durch euer Büro geht, was für Sprüche und Sätze an den Wänden hängen, kommt immer wieder eins, diese Menschlichkeit, diesen Menschen in den Vordergrund stellen, den Mitarbeiter in den Vordergrund stellen. Das war so, was mich sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. So stark, auch wie du das immer wieder auch darstellst, habe ich selten erlebt. Ich glaube, ich wiederhole so ein bisschen die Frage, aber ist es einfach geschuldet, wirklich aus deinen Erfahrungen raus, dass du sagst, du möchtest anders behandelt werden und möchtest das da weitergeben, ein guter Chef sein oder ein guter Anführer sein? Ist es das wirklich? Oder auch nochmal, wie gesagt, ich wiederhole die Frage, bist du das? Ist das der Marco, der da ja, das lebt?
Ja, du hast, glaube ich, da einen gewissen guten Punkt, glaube ich, ein bisschen entdeckt. Mhm. Weil zum einen, ich habe meinen Vater immer wieder gehört, was er mir gesagt hat, und ich habe es lange nicht verstanden. Und er hat immer schon gesagt gehabt, wie man unterwegs war als kleine Kinder oder als Jugendliche, hat er immer gesagt gehabt, Beispiel Flugzeugabsturz, Beispiel Erdbeben, Beispiel Vulkanausbruch, Beispiel Hochhauseinsturz. So. Und da war immer in der Meldung, drunter sind auch drei Deutsche. Mhm. Und er hat immer gesagt gehabt, ist doch völlig egal, ob das Deutsche sind, kann man gerne wissen, für die Angehörigen, da sind wirklich dabei, aber er hat immer gesagt, pass auf, Mensch ist Mensch. Und dieses Mensch ist Mensch, das ist schon immer da gewesen. Und das hat meine Mutter schon immer also in sich gehabt, dieses, bildet dir einfach nichts drauf ein und du bist ganz normal, wie alle anderen auch. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo der Faktor Mensch zur Diskussion steht. Also politisch, religionsnah und so weiter. Und mein Dad hat mal gesagt gehabt, die drei großen G machen das Leben für uns als Menschen immer schwierig und das ist Geld, Glaube und Grenze. An Grenzen glaube ich sowieso nicht. Also ich fühle mich nicht als Deutscher, ich fühle mich wenn überhaupt als Europäer. Und ich finde, der Friedensforscher Daniele Ganser, wo ich sehr viel lese, bezeichnet es als Menschheitsfamilie. Und das ist mich gerade die Begrifflichkeit. Also ich bräuchte keine Grenze. Hatte vor einigen Jahren mal einen Besuch von einer Dame bei mir im alten Büro noch, die der AfD sehr nah zugetan war und hat einen Post von mir gelesen in Facebook, wo ich gegen die AfD geschrieben habe und wollte mich anscheinend eines Besseren belehren. Und hat dann einen Spruch bei mir im Büro gesagt, wo ich total perplex war und sagt zu mir, Mensch Marco, wir reinen Deutschen. Und dann stehe ich drin und sage, jetzt pass mal auf, was ist denn für dich eigentlich rein Deutsch? Also ich, wahrscheinlich bin ich irgendwo im südlichen Bereich Deutschlands geboren, also entweder bin ich irgendwo Tscheche, Römer, irgendwas und du kommst aus Berlin, du bist wahrscheinlich entweder Richtung Polen oder wegen mir Nordmanne oder also was ist denn für dich rein Deutsch eigentlich? Ne? Und für mich war das immer zu klein gedacht einfach. Also wir sind ja, gibt ein Lied, da kommt der Satz vor, das heißt, wir sind nur ein Wimpernschlag der Geschichte. Und genauso ist es, wir bilden uns als Mensch so viel ein und können eigentlich überhaupt nichts auf uns einbilden lassen normalerweise. Und dieser Mensch war immer schon für mich der Erfolgsfaktor. Immer schon der Erfolgsfaktor. Wenn ich war in vielen Vereinen und ich habe damals zum Spielen Fußball aufgehört, wegen den Menschen. Und ich bin davor geblieben, wegen den Menschen. Meine Lehrer, zwei, haben mich sehr stark geprägt, weil der Mensch so anders war, weil die auf den Menschen geachtet haben. Die anderen wollten Noten von dir haben. Und so ging es immer weiter. Und wir leben ja in einer Marketingwelt, wo ich jeden Tag nur hören muss, Digitalisierung, Industrie 4.0 und BWL und so weiter. Und ich kann eine noch Story erzählen, die finde ich immer noch lustig, rückblickend. Die Moment war es nicht lustig. Ein guter Freund von mir, Gruß genauso an den David Nesner. Wir haben damals uns entschlossen, nach gewissen Studien uns nochmal weiterzubilden im Bereich BWL. Betriebswirtschaftslehre, ich als Agenturmanager muss ja irgendwie BWL beherrschen. So, bin ja kein Zahlmensch. Und war dann in der Abendschule und wollte den Betriebswirt machen. Und in der dritten Woche kam der Lehrer zu mir und sagt, also pass auf Marco, ich bitte dich den Kurs zu verlassen, weil du zerstörst mir den Kurs, weil du bist kein BWLer. Weil ich immer hinterfragt habe, warum sind es eigentlich Personalkosten? Warum kann ich einen Tisch abschreiben und das Personal ist eigentlich auf der Kostenseite? Das passt doch nicht zusammen. Und habe damit den Kurs komplett verwirrt und komplett so in das, warte mal, der hat eigentlich recht, aber wir lernen was ganz anderes. Und dann bin ich damals tatsächlich, habe ich mein Geld zurückbekommen und bin gebeten worden, den Kurs abzubrechen. Und er hat mir gesagt gehabt, aber wirklich damals mein Prof hat gesagt gehabt, bitte hör auf, weil es würde dich als Menschen verändern und es wäre nicht gut.
Wow. Okay.
Hab dann abgebrochen, auch dann diese Abendschule, musste mein Kumpel dann alleine weiterfahren, hat's durchgezogen, hat er bestanden mit guten Noten und alles. Und für mich war immer schon dieses, ich habe es nie verstanden, warum wir immer auch von Personalkürzung sprechen, wenn irgendwo etwas brennt in der Firma zum Beispiel. Natürlich ist es schnell gelöst alles und so. Und ich finde so Sachen wie Zeitarbeitsfirmen, ich finde so Sachen wie, oder so Wörter wie Human Resources, was ja eigentlich damit aussagt, dass der Mensch eine Ressource hat, die aufzubrauchen ist. Personalkosten, sowas finde ich immer ganz, ganz schwierig. Und ich bin selber aufgewachsen mit guten Werten und habe auch immer ein Umfeld gehabt mit guten Werten. Das muss ich heute dankbar sein dafür. Sei es im Freien, sei es in der Fitnessschule. Es war immer Mensch ist Mensch, ob der dick ist, ob der klein, ob der dünn ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was mich noch ganz stark geprägt hat, war tatsächlich die Footballzeit. Damals bei der Vereinsgründung. Das würde ich heute auch jedem Elternteil empfehlen. Wenn du Kinder hast und es soll Werte bekommen, dann geh zum Football. Weil Football zum einen jeden Menschen eine Position anbietet. Ob der 100 Kilo wiegt oder 40 Kilo wiegt, ob der groß ist, klein ist, ist völlig egal. Und was ganz wichtig ist, und ich habe schon immer früher türkische Freunde gehabt, polnische, war mir immer alles egal, Mensch war Mensch. Aber dann war zum ersten Mal der Punkt, es kommen Menschen, die sprechen nicht deine Sprache, also Englisch, sehr stark Englisch geprägt mit Slang und allem drum und dran. Kommen Spieler, die in Grafenwöhr stationiert sind, die aus der Gosse von New York kommen, die einfach von der Armee aufgesammelt werden, auch kein guter Umgang ist. Und uns war das immer egal. Und das war so dieses, wo wir auch diesen, und zugleich prügelst du dich auf dem Feld, in Anführungszeichen, gehst Kopf an Kopf gegen die Menschen, entlädst deine komplette Energie und wenn du umfällst, kommt der und hilft dir wieder auf. Und das waren die Werte in dem Sport, die mich immer fasziniert haben und die uns dann auch in der Jugend, und damals, da bin ich stolz drauf zum Beispiel, mit meinem ehemaligen Jugendtrainer, was sein Verdienst war, aber da bin ich stolz drauf, weil wir das Umfeld dafür geschaffen haben, dass ich zum Beispiel zwei, drei Jungs von den Drogen weggebracht habe zum Beispiel. Weil einfach die gesagt haben, okay, das ist Football, da nimmt man keine Drogen. Drogen sind ja Football uncool. So, und solche Sachen waren immer ganz toll. Und der Mensch, und ich habe immer gemerkt, je mehr ich den Menschen in den Fokus gerückt habe, desto weiter bin ich gekommen. Und ich bin sicherlich kein Menschenfänger, wie es immer so schön heißt, oder kein großer Motivator. Ich glaube, ich bin nicht, weil ich dazu zu radikal denke teilweise. Aber je mehr ich auch im beruflichen Umfeld auf den Menschen gesetzt habe, desto weiter bin ich gekommen. Und deswegen glaube ich heute, und deswegen sind wir auch als Marktagentur so, wir glauben, dass eine Marke immer durch den Menschen geprägt wird. Ob du der Programmierer bist, den niemand jemand sehen wird mit einer App, aber genauso auch der, wo im Verkauf steht, und der kann den Unterschied machen, ob du den BMW kaufst für 40.000 oder für 50.000 Euro, das macht der Mensch einen Unterschied aus. Und je mehr wir das kommuniziert haben und je mehr wir auch unsere Werte als Agentur nach vorne gerückt haben, desto erfolgreicher sind wir die letzten 3, 4 Jahre geworden. Und wir haben heute, und deswegen ist es so abstrakt alles, als Agentur haben wir heute keinen Programmierer mehr im Haus. Wir programmieren die Internetseiten nicht selber, wir gestalten sie, wir haben ein Netzwerk, wo uns hilft. Aber wir sind eigentlich als Markenagentur, als vermeintliche Werbeagentur, wo wir uns ja manche auch sehen, was wir überhaupt nicht sind eigentlich. Wir gehen nur auf, lass uns eine coole Identität herausarbeiten für deine Firma, die aber nicht gekünstelt ist, sondern die echt ist. Lass die Menschen mitgestalten und durch das, dass die Menschen mitgestalten, kommen sie in dieses stolze Gefühl. Das ist ja unsere Erfolgsformel. Ich habe immer gefragt, was ist eigentlich der Erfolg einer Firma? Ist es wirklich der wirtschaftliche Überschuss am Ende des Jahres? Ja, brauchen wir irgendwo, okay. Aber was ist denn wirklich der Erfolg? Und der Erfolg ist, und da hat damals eine Mitarbeiterin von einem unserer Kunden gesagt, bei einer Abendveranstaltung auf einem Kickoff-Event, heute bin ich stolz, Mitarbeiter zu sein dieses Unternehmens. Und das auf mich so, das ist die Erfolgsformel. Du musst schaffen, dass die Menschen stolz sind auf das Umfeld, wo sie tätig sind. Und deswegen war mir von Anfang an klar, wenn du... Und
das kommt ja über Identifikation.
Nur über Identifikation. Genau. Und das kann nur der Mensch mit seinen Emotionen leisten. Genau. Und deswegen Digitalisierung, alles wichtig, braucht man. Aber ich glaube, dass du die Menschen in den Mittelpunkt setzen musst. Und jetzt kommt nämlich noch ein Satz dazu. Den Menschen in den Mittelpunkt setzen. Also meine Freundin ist ja Altenpflegerin. Selbst da ist es nicht so. Weil du getrieben bist von Bürokratie, weil du getrieben bist von Arbeitszeiten, weil du getrieben bist von wenig Personal, weil du getrieben bist von körperlicher Erschöpfung und alles Mögliche. Und es gibt heute fast keine Firmen, die Menschen in den Mittelpunkt setzen. Als Kunde nicht. Leider Amazon. Verstehen wir heute noch nicht, warum dann Amazon so erfolgreich ist. Ich verstehe es schon, weil die einfach nur die Kunden verstanden haben. Und auch als Mitarbeiter. Und wenn du halt als Geschäftsführer 500 Mitarbeiter hast, 1000 Mitarbeiter hast, dann reißt du als Chef ja eh nichts mehr. Nee. Sondern du machst den Weg, die Taktung vielleicht fertig. Ja. Aber der Mitarbeiter, mindestens die Führungskraft ist in Verantwortung und der Mitarbeiter an der Kasse reißt dir den Laden hoch oder nicht. Und deswegen war der Mensch für mich schon immer ganz, ganz wichtig. Ich habe es da vielleicht zu den ersten Jahren der Gründung nicht so sagen dran, da war noch wichtig so Kreativität, ja, klar, und sowas. Ja. Aber je mehr die Kunden dir Feedback gegeben haben und je mehr du auch mit Menschen dann arbeitest, und ich bin ja, also nur mal als introvertierter Mensch, mit einem Menschen zu arbeiten, mit Gruppen zu arbeiten, ist für mich ultra schwierig, weil ich es ja bitterböse ernst meine mit diesem Menschen. Hm. Eher mit mir nicht. Für den bin ich auch nur ein bisschen ein Marketing-Fuzzi. Wenn er merkt, dass ich den komplett ernst nehme, dann ist er auf meiner Wellenlänge. Ich habe einen Kunden, da bin ich stolz drauf, auf Frei zum Beispiel. Ich glaube es zumindest und ein paar Hörer müssten dabei sein. Da, wenn ich heute reinfahre zu dem Kunden, ich habe tatsächlich damals so einen Projektabschluss mit 600 Menschen sprechen dürfen in gewissen Workshops dann, habe alles selbst gemacht, weil mir das wichtig war in dem Moment. Und in die Firma gehe ich rein und ich darf behaupten, dass 80% mich grüßen, weil sie mich wirklich grüßen wollen. Und nicht, weil ich jetzt da, oh, da kommt der Herr Schmidt und sowieso, sondern weil die sagen, irgendwie passt der. Irgendwie ist der ganz in Ordnung. Und das geht nur, wenn du mit Menschen arbeitest, aber ganz intensiv. Und deswegen ist es so ultra schwierig. Weißt du, selber als Chef, mit Menschen zu arbeiten, ist ultra schwierig, weil jeder halt hoch individuell ist. Klar. Und deswegen ist der Mensch für mich immer schon der Erfolgsfaktor Nummer eins gewesen. Und das spiegelt sich in unseren Wordings, in unseren Werten wieder, in unserer Führungskultur, aber auch in denen, wie wir eigentlich gerne Marken führen wollen. Das ist eigentlich so von Grund auf da gewesen, geprägt worden, durch Erlebnisse geformt worden und heute eigentlich der Beweis, dass das auch ist. Und das wird, gibt es einen schönen Satz, den haben wir vor kurzem mal mit einer guten Freundin besprochen, wo es dann heißt, Human is the next big thing. Also der Mensch ist das nächste Große. Ne? Der Mensch kann was tun. Alles andere ist BWL, Zahlmaterial, Buchhaltung, Digitalisierung. Das macht sich aus. Das ist nicht der heilige Gral. Ja.
Schließt sich so ein bisschen der Kreis von unserem Anfang, so der Trainer auch, der kam so ein bisschen durch mit Menschen, verschiedenster Art, die in die Position zu bringen, mit denen zu arbeiten. Das macht sie auch spannend mit den Möglichkeiten, die wir berufsmäßig haben. Da du halt Individuen vor dir hast und du musst dich auf jeden neu einstellen, auch diese Respektfrage, den einen musst du ein bisschen mehr pudern, den anderen musst du in den Arsch treten. Das ist das Spannende. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, Marco, hast uns tiefer blicken lassen, als ich erwartet habe.
Ja, vielleicht erfahren manche was Neues für mich.
Unfassbar Spaß gemacht. Danke dir wirklich dafür das Vertrauen, dass du mir uns entgegenbringst. Hoffe, dass dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat, dass wir mal eine andere Seite von Marco auch ausgearbeitet haben. Das war so meine Idee. Ja, mach weiter so. Ich glaube, da schlummert noch eine ganze Menge. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg. Bleib gesund. Und beziehungstechnisch, dass das immer so weiterläuft, dass dieses Vertrauen bleibt, das finde ich mega schön und gut und ja, beruflich die allerbesten Wünsche und herzlichen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit, war eine tolle Idee. Ich meine, ich rede ja auch gern, so ist es ja nicht.
Fällt nicht so auf.
Ich rede ja auch gern und versuche auch meine Sachen zu vermitteln. Aber war mal eine tolle Erfahrung, das mal umzudrehen. Ja. Vielen Dank für deine Idee, die wir doch jetzt relativ spontan umgesetzt haben. Wir dürfen jetzt euch und den Hörer innen, wenn wir so richtig sagen würden, noch verraten, dass wir jetzt so ein bisschen unsere Dachterrasse wahrscheinlich genießen werden.
Ja,
das würden wir tun. Vielen Dank. Wir bleiben ja doch in Kontakt, was mich freut.
Und vielleicht passiert ja auch irgendwann nochmal was Gemeinsames.
Da bin ich mir fast sicher,
dass was passieren wird. Ich glaube,
es wird was passieren. Keine Zufälle, ja. Das gehört irgendwie dazu, aber hat Spaß gemacht. Und vielen Dank für deine Zeit. Ist auch nicht selbstverständlich, bist ja auch viel beschäftigt. Und dann würde ich sagen, wünschen wir unseren Hörern noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Genau.
Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Servus.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.